die Nibelung natürlich durch die Rezeption, die sie erfahren haben, auch ein blinder Fleck sind. Es ist eben der blinde Fleck, der in der deutschen Geschichte bis heute auch immer noch besteht. Und ich wollte jetzt nicht irgendein Schweigen brechen, was man nicht mehr brechen muss, sondern nochmal darauf hinweisen, dass es sich lohnt, diese Geschichte nochmal neu und anders zu erzählen. Humor ist für mich was ganz anderes als Ironie. Also ich glaube, dass ich auch Ironie als Mittel benutze. Humor ist nicht Witz, es ist nicht Ironie, es ist vor allem auch nicht Sarkasmus und genau. Es ist vor allem nicht Zynismus. Also Humor ist für mich eine Form von Distanznahme, die eigentlich aus einem Bewusstsein von Schwäche kommt. Also ein selbstschützendes Moment, was aber eine große Erkenntnis hat, weil wenn jemand Humor hat, dann weiß er, dass er es eigentlich nicht im Griff hat. Requisiten sind einfach der Bringer. Also es sind die Dinge, an denen sich vieles entzündet und vieles symbolisiert und zeigt. Und manchmal denke ich, man sollte den Dingen mehr Aufmerksamkeit geben und sich nicht zu sehr auf die Protagonisten versteifen.
Herzlich willkommen zum Berliner Zimmer, dem Literaturpodcast aus der Hauptstadt. Mein Name ist Klaus Rath hier, mir gegenüber sitzt Judith Griedel. Und ja, wir freuen uns auf Felicitas Hoppe, eine totale Sprachvirtuosin, die auch bei aller literarischen Finesse auch einfach wahnsinnig witzig ist, ganz tollen Humor reinbringt. Wir sprechen mit ihr über die Bücher Pravda und die Nibelungen und ja, Kinder- und Jugendbücher schreibt sie auch.
Ich habe Ivan Löwenritter von ihr gelesen, ein tolles Buch. Ja, Felicitas Hoppe wird auch Sprachmagierin genannt, vollkommen zu Recht, weil sie eben... Wow, Worte hat, die für mich so neu waren in ihrer Kombination. Sie ist auch Trägerin des Georg-Büchner-Preises, einer der angesehensten Literaturpreise. Ja, und hören wir mal rein. Und
dann ist sie auch noch bei uns zu Gast. Das ist ja auch nochmal eine große Ehre.
Das war toll.
Wir sind gespannt.
Wir fangen wie immer an mit einem Geschenk. Und diese Geschenke haben auch immer etwas mit dem Werk unseres Gastes zu tun. Frau Hoppe, nun packen Sie mal aus und erzählen Sie uns, was drin ist.
Das ist ja toll, also damit habe ich nicht gerechnet. Eine schöne Tüte, steht drauf Berliner Zimmer.
Das ist unser Podcast.
Das sind wir, ja.
Genau. Und wir sind auch hier im Berliner Zimmer.
Ein echtes Berliner Zimmer.
Es ist tatsächlich ein echtes Berliner Zimmer, ja.
Ja, sehr dunkel im ersten Stock.
Ja. Also, was hole ich aus der Tüte? Ich hole hier raus eine Packung mit Lindenblüten. Lindenblüten steht drauf, das scheint ein Tee zu sein.
Ja. Das ist ein Tee. Genau.
Und wenn das was mit meinem Werk zu tun hat, dann tippe ich jetzt mal ganz einfach auf die Nibelungen.
Ja.
Das berühmte Lindenblatt, das auf Siegfried niedersinkt und dann die Stelle abdeckt.
Sehr gut, Sie kennen sich aus.
Ich habe es auch nicht.
Wir kommen dann auch noch drauf zu sprechen, auf das Lindenblatt und den Siegfried.
Jetzt gehe ich mal weiter, da ist ja noch mehr drin. Ist ja eigentlich schon fast wie Weihnachten hier, toll.
Ja, so.
Ah, da ist ein Tintin-Souvenir.
Genau,
das heißt also,
in einem Karton, den man noch aufmachen kann.
Ja, das
weil
ich
noch.
Das sind doch Tim und Struppi.
Ganz genau.
Als Tintin ist das Wort für Tim.
Für den Tim.
Das hat jetzt in dem Sinn nichts mit ihrem Werk zu tun, aber...
aber mit Ihnen.
Aus vertrauten Quellen haben wir natürlich erfahren, dass Sie Tim und Struppi-Fan sind.
Stimmt das?
Also sagen wir mal so, mein Bruder besitzt die komplette Tim und Struppi-Sammlung und es gab früher dieses Spiel, dass man irgendwie ein Zitat nennen sollte.
Eine Sprechblase.
Ja, und er hat dann innerhalb von 5 Minuten, glaube ich, musste er sagen, aus welchem Heft und auf welcher Seite und das hat er immer geschafft. Also er wäre dafür, Wetten, das glaube ich, hätte er sich qualifiziert.
Wer wird Millionär für Comic-Fans?
Also ich liebe Comics. Ich meine, Tim ist natürlich heikel. Tim ist ja mittlerweile... wobei das Künstlerische natürlich, diese ganze Welt, sich das Koloniale, aber ich bin mit dem natürlich aufgewachsen und sozialisiert. Ja. Das ist ja toll, hier der Becher.
Das ist die Rakete aus den Comics, weil es ja eine...
Tim und Struppi auf dem Mond.
Genau. Tim und Struppi auf dem Mond. Und hier sehe ich, Tim sitzt hier mit.
Der kann auf dem Schreibtisch jetzt sitzen. Also ein sitzender, teetrinkender Tim von Tim und Struppi. Ich habe auch alle Bände gelesen als Teenager, muss ich gestehen.
Ja, also wie gesagt, mein Bruder hat sie noch. Und Captain Haddock, diese Figuren, diese herrlichen Typen, diese...
Der Miller Professor. Und Müller,
die zwei. Ja, die beiden, Schulze und Schulze sind
Schulze. Genau, auf Französisch heißen die.
Und er ist zeichnerisch einfach sehr, sehr klasse. Und mein Werk,
ja.
Nee, das hat jetzt nichts mit Ihrem Werk zu tun, sondern eher, wir haben halt gelesen, dass Sie großartig...
Dass ich Fan bin, deshalb. Ja. Aber in der Tat ist das wirklich interessant, weil der Mond in dieser ganzen Anziehungskraft, und der spielt letzten Endes also auch für die Pravda-Geschichten eine Rolle. Ich wollte da noch ein paar Mondsequenzen einbauen, habe mich aber dann doch ein bisschen beschränkt. Aber ich finde das absolut faszinierend und reise ja so viel. Ja. Aber die Vorstellung, in so eine Kapsel zu steigen, die ist für mich absolut spooky. Also ich kann mit jedem Verkehrsmittel halbwegs, aber die Vorstellung, in den Weltraum zu fahren und in einem, also Luft, also in einem, ja, mit einem Sauerstoffgerät sozusagen unterwegs, ja. Ich bin ja leicht klaustrophob und das würde mir wahnsinnige Schwierigkeiten machen. Mhm. Aber ich habe vor unendlich vielen Jahren mal einen Text geschrieben, einen Begleittext für die Oper Il Mondo della Luna. Ach. Also die Welt, und da habe ich einen Text über Mondkälber geschrieben. Und es gibt ja die Legende, dass die Holzdiebe und Frevler auf den Mond verbannt werden. Und das ist das, was wir sehen, wenn wir diese Maserungen, der berühmte Mann im Mond.
Und der hat tatsächlich Holzscheiter auf dem Rücken.
Der hat richtig wie so ein Päckchen. Ja. Ne? Also super. Also. Das heißt, ich kann dann den Lindenblütentee in die Raketentasse tun.
Ja. Ja.
Und dann genau. Geht's voran.
Und dann super. Doch abheben.
Und zwar noch mit einem Ding, was da noch drin ist, in der Tüte.
Ja, natürlich. Hier ist noch das entsprechende Gerät. Das ist so eine Art
Sieb.
Das Sieb für die. Sieb.
Genau.
Also das ist das, sehr schick.
Ich stell das und hier mit dem Sieb hat das folgende Bewandtnis. Wir haben auch gelesen, dass das Sieb eines Ihrer Lieblingsgegenstände ist. Können Sie sich noch an das Interview erinnern?
Also, jetzt bringen Sie mich in Verlegenheit.
Es war wahrscheinlich eventuell auch nur eine spaßige Antwort. Sie sagten, ja, genau. Nein, nicht Ihr Lieblingsgegenstand, sondern welcher Gegenstand wären Sie oder würden Sie gerne sein? Und da haben Sie gesagt, das Sieb, weil das Wichtige oben bleibt und
Unwichtige herausfließt. Das überzeugt mich sofort. Ja, genau. Die Substanz bleibt liegen, genau. Und der ganze Rest, der geht durch die Löcher ab.
Genau.
Das ist, aber Sie sehen ja daran, was man so erzählt, ne?
Ja.
Im Laufe der Zeit, was sich da in diesen Interviews so ansammelt, das ist schon...
Wie viele Interviews haben Sie schon gegeben?
Ich habe keine Ahnung.
Wir sind so bei ungefähr 4,5 Millionen gelandet,
ja,
die wir so gefunden haben. Also es würde Bibliotheken füllen.
Ja. Es gibt so eine Bibliografie. Es hat sich mal irgendjemand an der Uni in Kiel die Mühe gemacht, tatsächlich mal so eine Art Bibliografie zu erstellen, weil ich selber dazu gar nicht imstande wäre und auch keine Systematikerin. Also ich mache sowas nicht. Mein Archiv ist auch sehr begrenzt und ich denke mal, es gibt ja Archive, ich muss das nicht alles sammeln, aber ich war ehrlich gesagt ganz schön geschockt, weil man natürlich auch ins Grübeln kommt, ob das alles so richtig ist, aber ich folge da keinen Prinzipien. Also wenn mich jemand fragt oder sagt, haben Sie nicht Lust, ins Berliner Zimmer zu kommen, dann sage ich mir, das ist bestimmt interessant, da gehe ich hin, also wenn ich kann. Und das ist mein Grundprinzip. Tja, dann kommen so Sachen zustande wie das mit dem Sieb, ja.
Ja, aber auch andere, vielleicht ernstzunehmendere Aussagen. In einem Interview beim NDR haben Sie gesagt, Sie hätten immer noch Angst, als Hochstaplerin dazustehen. Und das ist natürlich faszinierend bei einer Schriftstellerin, die praktisch alle Literaturpreise im deutschsprachigen Raum gewonnen hat, dass dieses Phänomen immer noch, also das ist ja ein bekanntes Phänomen, aber dass sie das immer noch merken. So auch, man weiß ja oft nicht, was jetzt ganz ernst gemeint ist und was so halb im Spaß ist, aber das scheint ja doch vorzuhalten. Auch sein.
Ja, aber das sind jetzt, das ist sehr, sehr gut, dass Sie mich darauf ansprechen, weil es zwei Dinge sind. Das eine ist ja, wie man arbeitet, also dass Hochstapelei vielleicht auch Teil des Schreibens überhaupt ist.
Ja.
Also dass man Dinge erfindet und das heißt, man erfindet logischerweise auch Sachen, die es scheinbar nicht gibt, sage ich mal. Aber das Gefühl der Hochstapelei bezieht sich nicht darauf, dass ich Leuten vielleicht was verkaufe, was nicht die Wahrheit wäre. Das kann ich programmatisch dann begründen, das ist meine Art, Literatur zu machen. Sondern das Gefühl, und das teile ich erfahrungsgemäß mit vielen Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie das nicht teilen, Sie sind ja Kollegen, dann sind Sie gut dran. Also ich höre das ganz oft von Leuten, denen ich begegne, die so, man würde sagen, renommierte Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind, die dann sagen, irgendwann fliege ich auf. Und ich glaube, das hat letztlich damit zu tun, dass Schriftsteller was ich eigentlich toll finde, keine Experten sind.
Ja.
Die sind keine Experten. Sie können sich Dinge aneignen, sie recherchieren, aber das, was sie tun, bleibt windig. Und das ist mein Gefühl. Und ich bin eine Spielerin.
Ja.
Also ich gehe unheimlich spielerisch mit Sachen um, bin aber in meinem Wesenskern eigentlich eine sehr ernsthafte Person. Und ich glaube, dass dieses Spielen ein Versuch ist, auch mit dieser Ernsthaftigkeit klarzukommen oder mit den Schwierigkeiten des Lebens. Und es hängt damit zusammen, dass ich vor Profis einen Höllenrespekt habe. Also ich würde jetzt nie sagen, wir Künstlerinnen, so wir machen das Eigentliche und ihr seid halt die stumpfen Experten. Wenn ich auf Expertise treffe, gehe ich echt in die Knie.
Expertise im Sinne von, das ist jetzt ein Wissenschaftler oder so etwas?
Oder ein Eishockeyspieler?
Alles. Also alles, was ich sehe, Sie sind, glaube ich, auch Juristin, oder?
Ich habe Jura studiert, bin aber auch... Schriftsteller.
Ich weiß, ja. Aber also Sie sind auch Juristin, ja. So. Und das ist für mich, der Jura ist zum Beispiel so ein Fach, das ich immer studieren wollte.
Ach.
Ja, habe mich sogar dann beworben. Ich war auch gut, hatte ein gutes Abi. Ich hätte so das machen können, als ich aus Amerika vom Studium zurückkam. Und dann war ich irgendwie zu faul. Und mit dieser, ich habe ja dann auch lange unterrichtet und so, aber immer die Schreiberei betrieben. Und habe dann so gemerkt, jetzt mich komplett in eine Materie hinein zu versenken, davor, ich sag's jetzt mal provokant sozusagen, davor drücke ich mich in gewisser Weise.
Aber Frau Hoppe, das machen Sie doch ständig in Ihren Büchern, sich in eine Materie zu vertiefen, in die Nibelungen, in Amerika, in eine Geschichte von 1147.
Das ist schon richtig, aber ich will nochmal den Unterschied markieren, weil er mir wichtig ist. Ich will auch meine eigene Arbeit nicht im Berliner Zimmer diskreditieren, das wäre ja dumm. Aber ich finde es auch spannend, dass Sie genau auf diesen Punkt direkt kommen, weil Sie damit wirklich ins Schwarze treffen. Mich beschäftigt das. Sagen wir mal so, mit Expertise meine ich alles Mögliche. Sie haben den Eishockeyspieler genannt, jemand, der mit Gesetzestexten entsprechend umgehen kann, jemand, der auch handwerklich was kann, finde ich ganz wichtig, oder jemand, der operieren kann, ein guter Zahnarzt, ein guter Friseur. Ich bin mit den Händen zum Beispiel motorisch unheimlich schlecht. Ich kann mir halt Knöpfe annähen und so, das geht schon noch, aber ich kann auch kochen. Aber im Großen und Ganzen ist dieses Genaue, auch an einer Sache bleiben, etwas, was mich sehr fasziniert. Der andere Punkt ist, also es mangelt mir nicht an Ausdauer. Ich glaube, dass wir Schriftstellern sehr viel Ausdauer brauchen. Also ich glaube, das würden mir wenige Leute nachmachen, dass man wirklich bis zu 10 oder ja doch manchmal bis zu 10 Stunden am Tag wirklich am Schreibtisch sitzt. Das ist eine andere Form von Ausdauer. Aber so dieses, ne, ich rede mal, schreibe ich über Jeanne d'Arc und dann über diese zwei Russen und dann gehe ich mal ins Mittelalter. Und es basiert natürlich auch auf der Erfahrung, die man zum Teil mit Leuten macht bei Lesungen. Da treffe ich ja in jeder Lesung, ist es so, dass ich reingehe und denke, wo sitzt heute der Experte?
Der irgendwas besser
ja,
weiß.
Ja, genau.
Also der irgendeine Jahreszahl.
Das stimmt. Und natürlich sind wir mittlerweile gewappnet, wir haben unsere Strategien, wir können das. Aber ich will damit sagen, so eine Grundunsicherheit in der Tat, das ist geblieben.
Ja.
Und ich finde es auch toll, es nützt ja nichts. Sie können nicht von irgendwelchen Kreisen abgesegnet werden, so nach dem Motto, Sie haben jetzt einen Büchnerpreis. Denn wer sitzt denn da in der Jury?
Naja, und vor allem man ist
nicht?
Ja
nicht... Also ich meine, ja.
Aber der Büchnerpreis, das ist schon
aber
eine Nummer.
Man ist trotzdem nicht unangreifbar danach, weil ich habe jetzt so ein paar Rezensionen gelesen, die sind ja natürlich überwiegend positiv, aber es gibt ja auch immer wieder kritische Stimmen.
Ja.
Und dann haben Sie ja manchmal den Kunstgriff, dass Sie quasi schon den Kritikern, also eine Art Selbstkritik in den Büchern reinschreiben. Also das ist, was ja auch lustig ist wiederum, darauf nehmen die Kritiker dann wiederum Bezug. Also das ist ja ein Kaleidoskop aus Absurditäten, die Sie schaffen, die aber an der Tür extrem witzig sind. So. Und das ist, finde ich, das Phänomen in Ihrer schreiberischen Welt, dass es mit wahnsinnig viel Humor gespickt ist, trotzdem sehr tiefgründig ist und ein ganz toller, ja, unterwechselbarer Schreibstil ist dadurch.
Ja,
aber
der Humor wirklich zieht sich eine Sprachkunst.
Genau, Sprachkunst, poetisch, aber auch ihm aber mit so einer Humorschiene. Und wenn man jetzt Leute fragt, was ist jetzt tolle Literatur, die im wenigsten würden jetzt Humor als Merkmal nehmen, bei ihm ist es das aber. Also bei ihm gehört es auf jeden Fall zu ihrem literarischen Stil dazu. Und das ist schon ziemlich einmalig, auch wenn wir unsere Gästeschar aus den letzten 3 Jahren Revue passieren lassen. So viel Humor haben wir sonst kaum gesehen.
Also ich finde es interessant, weil ich mir das natürlich auch nochmal angeschaut habe. Also wo man dachte, mit denen säße man gerne mit allen mal zusammen hier im Berliner Zimmer.
Mit unseren bisherigen Gästen.
Ja, genau. Wo man da dachte, wäre doch toll, wenn die alle hier am Tisch säßen.
Stimmt.
Viele von denen kenne ich natürlich auch. Aber der Punkt ist interessant, weil ich immer danach suche oder mich neulich mal jemand fragte und ich dann sagte, ich vermisse so ein bisschen vielleicht auch vor allem in der, dann doch in der Literatur von Frauen. Es ist doch rar gesät und wir reden ja jetzt auch nicht von Satire, also ich habe ja vor ein paar Jahren mal diesen Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor, da kann man dann auch darüber nachdenken, was ist jetzt grotesker Humor, da habe ich auch festgestellt, in dieser Riege waren, also ganz, da sind ganz wenige Frauen, die diesen Preis überhaupt bekommen haben und ich glaube, Humor so als Mittel, die Welt zu erkennen, das ist nicht so probat, weil man sehr schnell in diese Schiene kommt. Wer Humor hat, ist vielleicht nicht ganz, oder sagen wir mal, wer Witze macht, ist nicht so ganz seriös sozusagen.
Ja, ne? Aber in Ihrem Fall trifft das eben nicht, also finde ich generell natürlich eine seltsame These eben, aber das
finde ich auch
generell. Sie ja auch so, ja, genau. Aber Sie fallen ja trotzdem nicht in eine satirische Ecke, so gesehen, weil Sie das ja auch mit Tiefsinn verbinden. Also
aber was ist Humor für Sie?
Also Humor ist für mich was ganz anderes als Ironie. Also ich glaube, dass ich auch Ironie als Mittel benutze. Humor ist nicht Witz, es ist nicht Ironie, es ist vor allem auch nicht Sarkasmus und es ist vor allem nicht Zynismus.
Ja.
Also Humor ist für mich eine Form von Distanznahme, die eigentlich aus einem Bewusstsein von Schwäche kommt. Also ein selbstschützendes Moment, was aber eine große Erkenntnis hat, weil wenn jemand Humor hat, dann weiß er, dass er es eigentlich nicht im Griff hat. Ja, also das finde ich ganz, ganz spürbar. Also und oft ist es so, ich weiß, meine Eltern zum Beispiel hatten so sehr unterschiedliche Humorsorten. Also mein Vater war in dem Sinn der Humorvollere. Meine Mutter hat das auch immer gesagt. Sie hat immer gesagt, ich verstehe deine Witze nicht oder wenn Gäste kommen, mach bitte nicht diese Witze. und mein Vater hat also das getan, weil er kein Hau drauf war. Es war eine feine Art, mit seinen Unsicherheiten produktiv umzugehen. Und das, wenn man dem eine künstlerische Form geben kann, dann ist das eigentlich sehr schön. Und das ist, was mich so irgendwie so berührt auch, weil ich finde, dahinter ist auch eine Form von Zuneigung. Also im Humor steckt immer auch eine Zuwendung, finde ich.
Ja, weil auch Emotionen dabei ist. Ich würde gerne mal einen Satz aus dem Buch Pravda vorlesen, der vielleicht ein schönes Beispiel ist für das, was wir jetzt gerade versuchen zu beschreiben. Ich zitiere mal. Dann schon lieber ein Doktor wie Snowden, Spion und Schneemann in einer Person, der kurz vor der Sintflut mit knapper Note durch die Hintertür nach Russland entkam und, wenn er nicht gestorben ist, bis heute vor einem Bildschirm sitzt, Brieftauben füttert, Daten auf Trab bringt und darauf wartet, sich endlich in einen russischen Roman zu verwandeln, der mit dem einfachen Satz beginnt, alle glücklichen Spione sind einander ähnlich, jeder unglückliche Spion ist unglücklich auf seine Weise. So. Und das, das ist sehr schön, finde ich.
Also was vor allem schön ist, ist, wenn man auf ein Gegenüber trifft, in dem Fall Sie, das sich daran erfreut.
Ja.
Und das ist jetzt, danke, dass Sie das vorgelesen haben, weil das ist das, was ich ja natürlich beim Schreiben suche, ist dieser Resonanzraum. Und mit dieser Form von Humor oder Spiel versuche ich eigentlich Kontakt aufzunehmen, so wo dann oft Leute sagen, ja, was ist denn das jetzt schon wieder und was ist damit gemeint? Aber eigentlich ist es so, als würde ich mit Kindern oder mit Menschen am Tisch sitzen und ich lege eine Karte in die Mitte und sage, lasst uns was damit machen. Also das bedeutet, ich gehe ja auch nicht davon aus, ich weiß jetzt mehr und ich erkläre euch was, sondern es ist eine Ping-Pong-Methode. Ja. Und Sie haben jetzt den Schläger in die Hand genommen und spielen mit, ja. Also das ist die Art von Gegenüber, die ich beim Schreiben suche und an die denke ich auch beim Schreiben. Ich denke nicht an eine konkrete Zielgruppe, aber ich denke an jemanden, der Lust hat zu spielen und dem ich auf dieser Ebene begegnen kann. Das ist eigentlich was Tolles.
Ja, das zieht sich ja im Grunde durch ihr ganzes Werk, mehr oder weniger. Also diese Art mit Sprache und irgendwie mit Fantastereien auf eine Art umzugehen, oder? Es ist ja alles, also ich meine, Pravda ist ja eigentlich also ein historischer Roman, der kein historischer Roman ist. Sie folgen den Spuren von zwei Russen, die 80 Jahre zuvor eine Reise durch Amerika gemacht haben und
Sie besichtigen die Fortwerke, den Zaun von Tom Sawyer, da war ich sehr dankbar.
Genau, und beschreiben aber eigentlich ja das Amerika von heute oder beziehungsweise aus dem Jahr, wo Sie da waren, das war 2015.
15 sind wir gereist,
und
genau.
Und 2018 ist das Buch erschienen. So, also Sie bringen ja Historie und Aktualität zusammen, deswegen Snowden ist ja logischerweise auch ein aktuelles Phänomen, was dort vorkommt dann in diesem Satz. Ja, und so gesehen ist es ja ein toller Kunstgriff, altes und neues Amerika in einem Buch zu erzählen.
Können Sie uns vielleicht als Expertin, ich weiß, dass Sie das nicht sind, das Amerika von heute, die Wahl von Trump erklären?
Ja, das war sehr spannend schon, als wir damals fuhren, weil 15 und 16 stand ja die, ist ja dann Trump zum ersten Mal gewählt worden und das war natürlich irre, weil die Situation ein bisschen vergleichbar war. Der stand da so als Humbug im Hintergrund, war noch nicht so ein Thema. Und die in diesem Buch als Anne Adams vorkommende Figur, die ja eine Freundin von mir ist, eine ältere Dame, und die lebt seit 40 Jahren dort. Und auf der Reise haben wir mit allen möglichen Leuten so gesprochen und gefragt. Und dann sagten die, nee, also Trump wird es auf gar keinen Fall. Und er wurde es dann aber. Ich habe damals, und das war ganz interessant, gewettet, wirklich eine Wette abgeschlossen, habe gesagt, Trump wird diese Wahl gewinnen. Und ich habe leider diese Wette gewonnen, das war eben damals. Und da wollte das auch keiner wissen. Und diese Frage wird mir öfter gestellt, weil Leute das so unerklärlich finden, wie so etwas überhaupt geschehen kann.
Also hier aus Berlin-Mitte ist es für mich
aus Berlin-Mitte, aber ich glaube, es würde schon reichen, wenn man sich aus Berlin-Mitte an einen anderen Ort in Deutschland begäbe und dann würde man ganz andere Antworten bekommen und die Schockstarre ist groß. Aber ich glaube, wenn man das Land etwas besser kennt in seinen Ausmaßen und in seinen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und auch Klassen, dann erklärt sich das eigentlich. Ich würde jetzt nicht sagen, wie von selbst, aber es ist eben einfach so, dass das Land mit Schwierigkeiten zu tun hat und dass es vielen Menschen dort nicht gut geht, sie sich zurückgesetzt fühlen. Aber um das hier nicht als Nicht-Expertin mich zu verlieren, der Hauptpunkt ist, glaube ich, der, dass dieser Trump etwas verkörpert, was im Geheimen die Sehnsüchte vieler Menschen sind. Er macht nämlich, was er möchte. Und er schert sich in keiner Hinsicht um irgendwelche Regeln und er suggeriert wirklich, da kommt einer und der wird es wieder richten. Und diese Parallelen, wir leben ja in einer Zeit, die eigentlich ganz nach hinten geht, in der Retrozeit. Also Make America Great Again ist ja ein Slogan, der absurd ist, weil er überhaupt nicht zukunftsorientiert ist. Er wird aber beworben mit den technischen Mitteln der Gegenwart und der Zukunft. Das heißt, Trump spielt dieses doppelte Spiel. Er bedient sich sämtlicher Mittel, die man braucht, was bei uns die AfD ja übrigens auch macht, die sozialen Medien. Er beherrscht dieses Spiel komplett. Er ist zynisch, er verachtet seine Gegenüber und verkörpert damit aber so eine Art riesengroßen Bruder, dem der kleine Bruder immer hinterherläuft und sagt, wenn ich ein Problem habe, dann gehe ich zu Donald und der hilft mir. Und das ist natürlich etwas, was uns erschreckt und was wir nicht wahrhaben wollen, dass Menschen so simpel gestrickt sind. Dieser Gedanke gefällt uns natürlich überhaupt nicht. Und ich habe jetzt im Moment viel Kontakt da mit den Bekannten von drüben und die sind alle erstarrt. Aber von denen gehören die meisten eben dem universitären System an und ihren Highschools. Und da herrscht ein ganz anderer Diskurs. Und das ist, fühlt sich richtig schlecht an, aber es ist nichts Irreales und ist auch nichts, was irgendwie nicht voraussehbar gewesen wäre. Ja? Also ich meine, bitter genug, dass der Frauenfaktor überhaupt nicht funktioniert hat, aber auch da sieht man, da haben wir noch einen weiten Weg vor uns oder es gibt Ich glaube, es ist sehr viel Selbsttäuschung im Spiel. Aber realistisch in einem Land wie den Vereinigten Staaten zu leben, ist auch schwer. Mhm. Jeder sucht sich seine Nische, wie bei uns auch. Ja. Für mich trotzdem bitter, weil ich finde, das Buch hat eine Aktualität gewonnen.
Ja, total.
Und das hat mich richtig geschockt. Und es gibt ja am Ende die Szene, wo die im Weißen Haus sind. Und ich habe ja tatsächlich mal Obama und Michelle bei einem Empfang hier mit Angela Merkel kennengelernt. Da war ich mal Gast und da standen die beiden so vor mir. Also ich sehe die physisch so vor mir und ich finde, das ganze Buch durchzieht schon so eine, da gibt es so einen melancholischen Grundton und da gibt es einen Satz, der immer wieder kommt, the fear starts here. Da gibt es eine Geisterbahn und man merkt auch, dass die Figuren im Weißen Haus eigentlich, die sind schwach und dann gibt es diese Szene mit dem Truthahn, der ja da noch hingerichtet wird und als ich heute so die Nachrichten las und dann dachte, Mensch, die wollen mich noch zur Pravda befragen, und dann habe ich das Buch eben wieder in die Hand genommen und so richtig wohl fühlt man sich nicht, aber ich finde gut, dass es das Buch gibt.
Auf jeden Fall. Wollen Sie eine Passage lesen?
Ich mache eine, die ein bisschen entertaining ist. Mhm. Die finde ich schön.
Okay.
Die mag ich sehr, weil es ja in diesem Buch um die Elektrifizierung geht und um Technik und um diese große Faszination, was ja eigentlich auch super in die Zeit passt. Unsere ganzen Fragen nach KI, nach dieser Selbsttätigkeit, das Silicon Valley spielt ja in dem Buch auch eine große Rolle. Und das Märchen, in dem eigentlich alle technischen Wunder schon längst umgesetzt sind. Die Protagonistin steht im Hotel unter der Dusche. Als ich abends unter der Dusche stand, die wie in allen Hotels der besternten Welt keine Frage von laufendem Wasser ist, sondern schlicht eine Frage des Lebensstils, keine Dusche also, sondern ein Statement, versuchte ich mir nackt, wie ich war, vorzustellen, wie es Ilf und Petrov hier ergangen wäre, auf der Suche nach Wasser, Seife und Licht. Wahrscheinlich hätten sie Stunden gebraucht, um zu begreifen, dass der Hahn in der Wand, genau wie der Fahrstuhl, nicht mehr auf die menschliche Hand reagiert, sondern auf nichts als ein Zauberwort, das vermutlich nicht einmal Becky kennt. Ich kannte es auch nicht und brauchte geschlagene 10 Minuten, bis ich die einfache Formel entdeckte und begriff, dass ich die Lippen auf den Duschkopf geschmiegt, der wie ein digitales Telefon aussah, einfach nur Schauer sagen musste, um das Wasser endlich zum Fließen zu bringen. Der Seifenspender hörte auf Soap und der Temperaturregler schlicht auf einfache Zahlen. Ich musste an Mr. Ripley denken, der vermutlich begeistert gewesen wäre vom Charme der Konstruktion einer Dusche, aus der, sobald der Gast die Kabine betritt, leise Musik, I am sailing, ertönt, die erst dann wieder verstummt, wenn der Gast zum ersten Mal nach dem Handtuch greift, das sich gleich nach Gebrauch wie von selbst zurück an den Haken hängt, kein gewöhnlicher Haken natürlich, sondern eine beheizbare Stange, an der das Handtuch sekundenschnell trocknet, damit sich kein falscher Geruch breit machen kann, nicht die kleinste Erinnerung an die Vergangenheit im Hotel Super 8 oder an irgendein anderes Motel dieser Welt. Denn hier im Zero One herrscht die Gegenwart. Man hört immer ein und dasselbe Lied, Sailing, immer wieder von vorn, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, so lange, bis man wieder zum Handtuch greift, nach einem zweiten, weißen und noch weicheren Handtuch, dem letzten Zeugnis einer versinkenden Welt. Denn auch Handtücher wird es bald nicht mehr geben. Das fließende Wasser verwandelt sich perfekt abgestimmt auf die Länge des Liedes in 3-4 Minuten in warmen Wind, der von allen Seiten auf einmal bläst und den zitternden Körper im Handumdrehen trocknet. Danach wird, sofern man das Codewort kennt, der Körper von oben bis unten gesalbt, wobei uns eine freundliche Frauenstimme, Mezzosopran, an das Gebot der Entspannung, Relax, erinnert, bevor es kurzfristig endlich dunkel und still wird. Erst dann geht wieder der Fernseher an und wiederholt den vertrauten Begrüßungstext, mit dem man uns bereits schon vor Stunden empfing. Nach Lichtschaltern hätten Ilf und Petrov hier übrigens vergeblich gesucht, weil der Gast inzwischen kein König mehr ist, sondern ein Gott, der mit seiner Schöpfungsgeschichte nackt in einem Hotelzimmer steht Und um die Dunkelheit zu besiegen, laut und vernehmlich, es werde Licht, ruft. Schreiben Sie das in Großbuchstaben in Ihre Notizbücher, Gentlemen, Licht. Denn obwohl Sie das Wunder der Metamorphose nicht mehr erleben konnten, jenen winzigen Quantensprung, wie aus dem alten Menschen der neue wird, von dem Sie damals nur träumten, sollten Sie unbedingt wissen, dass Ihre Mission sich erfüllt hat, dass es endlich vollbracht ist, dass kaum 80 Jahre nach Ihrer Reise ins Imperium nebenan der große Menschheitstraum mühelos Wirklichkeit wurde, weil alles, was damals fantastisch schien, plötzlich mit Händen zu greifen ist, weil man längst keine Hände mehr braucht, um zu begreifen, dass alles wirklich tatsächlich da ist. Also legen Sie endlich den Stift aus der Hand und hören Sie einfach auf, mitzuschreiben. Denn der neue Mensch ist ein anderer Mensch, kein Schreibender, sondern ein freier Mensch, ein traumloser Mensch, ein glücklicher Mensch, der weder dichten, noch zeichnen, noch singen muss, um seiner Ewigkeit sicher zu sein. Statt langer Briefe kurze Kommandos, leise Befehle, ohne die Stimme zu heben. Denn die Maschine versteht sofort, was man will. Upgrade. Wasser, Seife, Licht. Das große Glück der Elektrifizierung.
Sehr schön. Sehr gut. Ein tolles Buch. Wollen wir zum nächsten vielleicht gehen? Wir haben ja ein hartes Programm heute.
Sie haben so viele Bücher geschrieben, dass uns echt... Also wenn ich es wählen könnte, das war Iwein Löwenritter, erzählt nach einem Roman von Hartmann von Auer. Das hat wirklich mein Herz berührt.
Ja, das freut mich.
Ich kannte die Geschichte nicht so. Ich habe auch viel über die Ritter und König Artus und so gelesen. Aber ich kannte den Roman Hartmann von Auer nicht und ich fand ihn so schön geschrieben. Und auch da wieder mit Humor. Die Ritter sind... weinen viel. Sind nicht die Ritter, die man sich so denkt vielleicht als kleines Mädchen, sondern sie sind Menschen mit ihren großen, großen Schwächen.
Das finde ich so faszinierend. Also erstens, Sie sind damit, glaube ich, nicht allein. Dieser Iwein, das ist ganz interessant, ist ein Auftragswerk. Also das ist sozusagen an mich herangetragen worden, diese Reihe Bücher mit dem blauen Band zu eröffnen. Der Tilman Spreckelsen von der FAZ, der auch für Kinderliteratur zuständig ist, was mir sehr am Herzen liegt als Bereich Kinder- und Jugendsachen, der fragte dann, wollen Sie das nicht eröffnen? Sie lieben doch Ritter. Und dann habe ich gesagt, naja, wieder Thema Hochstapelei. Er sagte, suchen Sie sich eine Geschichte aus dem Artuskreis aus. Und dann habe ich gesagt, ja, dann nehme ich den Iwein. Die Wahrheit war, ich kannte ehrlich gesagt nicht so viel aus dem Artuskreis und den Iwein habe ich geliebt, weil ich finde, dass auch bei Hartmann unglaublich viel Humor ist. Und das hat genau mit dem zu tun, was Sie sagen. Diese Ritter sind verletzliche, schwache Figuren. Und man staunt, dass dieses Stück um 1200 entstanden, doch mit dieser Selbstironie da beschrieben wird. Und dann habe ich das eben sozusagen umgeschrieben oder neu geschrieben in diesem Ton. Und das hat unglaubliche Freude gemacht. Und es ist... rein ökonomisch betrachtet, mein mit Abstand erfolgreichstes Buch. Also das ist ein Dauerseller, ja, der Iwein. Also auf den kann ich mich verlassen. Wenn eine Abrechnung vom Verlag kommt, ne, dann die anderen Bücher verkaufen sich auch. Aber wenn ich, sagen wir mal, auf die Iwein-Schiene gesetzt hätte, das ist so ein Ding, ich will es nicht sagen, dann könnte ich mir was kaufen. Aber es ist wirklich, es kommt gut an, weil es, glaube ich, auch, es begeistert Erwachsene und Kinder gleichermaßen, Jugendliche. Wobei ich immer vorsichtig bin, weil es ja die Erwachsenen sind, die ihren Kindern die Bücher...
Das ist dann das Problem bei Jugendbüchern, ne?
Absolut, ja. Ne, dass da immer so eine Position dazwischen geschaltet ist. Und auch hier ist es so... Ich glaube, es werden ein paar menschliche Probleme angesprochen in dem Buch, die so ganz auch über diese Ritterwelt hinausgehen. Und das ist eine tolle Liebesgeschichte.
Eine ganz tolle Liebesgeschichte.
Ja, und es ist natürlich toll, weil es die Ritter, also sagen wir mal so, der Ritter hat mich immer fasziniert. Mein drittes Buch war auch schon über Ritter, weil in dieser europäischen Männerfigur sich der ganze Größenwahn auch dieses Ritter- und Männertums zeigt. Also Einerseits wollen die Ritter gute Taten tun, dann schlachten sie sich ab. In den Turnieren sind damals ja mehr Menschen umgekommen als in manchen Kriegen. Also die Kirche hat die Turniere ja zeitweise verboten. Und man sieht diese ganze Schwäche und Selbstüberhebung auch dieses männlichen Geschlechts natürlich in dieser Ritterfigur. Und da sind wir wieder beim Humor. Also es ist eine großartige, auch moralisch hochgestimmte und zugleich unglaublich lachhafte Gestalt. Und im Hochmittelalter nicht zogen die in ihren Rüstungen durch den Wald und brauchten kleine Führer, die sie durch den Wald geführt haben, weil sie so hochgerüstet waren, dass sie nichts mehr sehen konnten.
Die kamen ja nicht alleine aufs Pferd in der Rüstung.
Ist doch irre, also, ja. Und in diesen Bildern, finde ich, schafft man sich eine gute Distanz, auch Sachen zu beleuchten, die uns... Wir sprachen ja nun gerade über Trump, ja. Ja.
Aber grundsätzlich nochmal, bevor wir nochmal aufs Buch inhaltlich eingehen, ist es jetzt grundlegend anders für Kinder und Jugendliche als für Erwachsene zu schreiben? Oder ist es aus Ihrer Sicht jetzt eigentlich vom Schreibprozess gleich? Ist eine Vorliebe?
Also hier kommen zwei Sachen zusammen. Es ist natürlich angenehm, wenn ein Stoff schon da ist. Ich bin jetzt nicht so erpicht auf das originale Schöpfertum, so nach dem Motto, ich muss was schaffen, hat vor mir noch keiner gemacht. Also ich arbeite eigentlich gern mit Vorlagen, auch bei Pravda. Ich meine, der Ausgangspunkt war ein anderes Buch, auf das ich so neidisch war, dass ich dachte, warum habe ich dieses Buch nicht geschrieben? Also reise ich die Reise nach. Und das sind rote Faden. Und hier ist es natürlich ein bisschen, als würde man wie ein Übersetzer arbeiten. Man setzt sich, oder ich dachte, prima, jeden Morgen hingesetzt, du musst jetzt die Szene machen, die Szene. Aber natürlich gibt es unterschiedliche Ansätze. Ich halte es überhaupt nicht für einfacher. Ich halte es eher für schwieriger, für junge Menschen zu schreiben. Was das Schöne ist, da ich ja selber irgendwie ein kindlicher Typ bin, kann ich in diesem Rahmen Dinge machen, die ich mir bei Erwachsenenbüchern nicht traue.
Wobei sie sich da schon eine Menge trauen.
Ja, genau. Aber das war auch von Anfang an so, dass ich gesagt habe, wenn ich schon schreibe und wenn ich mich schon abrackere auf diesem Feld, dann möchte ich wirklich auch das machen, was ich machen möchte. Und das ist natürlich ein Risikofaktor, wenn man so Lust auf Spinnereien hat. Aber was Sie gerade beschrieben haben, mit diesen Herzensberührungen, also auch vor dem nicht zurückzuschrecken, was potenziell ins Sentimentale rutschen kann oder wo man dann sagt, ja, dann schreib doch gleich Liebesromane oder so, ne? Das sind ja alles, da fühlte ich eine große Freiheit. Also, dass ich bei den Kindern dachte, da kann ich mir mehr erlauben.
Okay. Sie beschreiben auch die Liebe da sehr schön. Wir sind bei den Herzen für Sie. Also Liebe in dem Buch, Ivan Löwenritter, so heißt das Buch, ist ganz einfach die Formel, die Herzen zu tauschen.
Ja.
Und das fand ich einen total schönen Gedanken, sehr poetisch. Und hier steht auch, ich zitiere jetzt mal einen Satz, sie waren aber nicht nur glücklich und schön, die beiden Paare, sondern auch tüchtig. Sie kümmerten sich nicht nur um ihre Herzen, sondern um das ganze Land nebenan, in dem Ivan jetzt Burgherr war und Lodin seine richtige Frau. Ich finde es so schön, dass sie schreiben, dass man sich um Herzen auch kümmert. Und ich glaube, es war mit ein Punkt, warum dieses Buch auch mein Herz berührt hat, weil man das nicht erwartet in so einem Buch. Und das fand ich richtig schön.
Also das ist ja toll, dass Sie das, also ich kann nur wiederholen, was ich vorhin sagte, also der Resonanzraum, der sich öffnet, ist einfach immer eine Freude. Also jetzt zu hören, wie Sie es lesen. Der andere Punkt ist, dass das eben auch bei Hartmann schon da ist. Und was am Mittelalter natürlich oder in diesem Fall von Texten toll ist, ist, dass sie einen von einem gewissen Sentiment, mit dem bei uns so diese Liebesgeschichten beladen sind, auch eine spezifische also sowas Neurotisches oder sowas Unpraktisches, also das Schöne vom Praktischen zu trennen. Ich meine, dieses Lieben macht auch Arbeit, um es mal so zu sagen. Und alles Schöne macht Arbeit und braucht Zuwendung, um es zu pflegen und um damit gut umzugehen. Und sowieso dieser ganze Zugang zu dem, was auch Partnerschaft ist oder was eine Beziehung ist, das ist hier sehr stark ausgearbeitet. Es hat auch sehr viel mit Verlässlichkeit zu tun und man sieht dann schon auch beim Schreiben, wie man dann an die jungen Menschen, wie man heute sagt, also irgendwie dann auch so ein Kodex von Es ist ja ein Buch, in dem wirklich Werte, würde man heute sagen, verhandelt werden. Und
also Vertrauen, er macht mit seiner Frau aus, ich komme an dem Tag wieder. Aber was passiert? Er ist ein Mann, er ist ein Ritter, er vergisst diesen Tag. Nun, und dann sagt seine Frau, so geht's nicht.
Das ist,
da trennen wir uns.
Und das ist, ja, da gibt es dann eine Konsequenz. Also überhaupt, dass unser Handeln Konsequenzen mit sich bringt. Das ist, das wissen wir ja alle, aber eigentlich lässt man sich ja auch nicht so gerne sagen. Ne?
Aber junge Menschen müssen das lernen, natürlich. So gesehen passt es gut in ein Kinder- und Jugendbuch.
Ja. Also ja, es war dann, es gab natürlich Debatten. Also man muss jetzt sagen, die ganze Diskussion hat sich sehr geändert. Ich glaube, dieses Buch würde heute so nicht mehr durchgehen.
Meinen Sie?
Nein, glauben mit Sicherheit. Sie? Es gibt verschiedene Stellen, wo es, wenn wir jetzt an Sensitivity Reading zum Beispiel denken, das Buch käme nicht durch. Ganz sicher nicht.
Und mir fällt jetzt keine Stelle ein, wo ich sage...
Es wurde schon, als es erschien, und es ist ja jetzt auch schon eine Weile her, 2008 oder 2007 war, ich weiß es nicht, da ging es drum, dass
2011,
Das
ist also die Taschenbrauchsgabe.
Nee, 2008.
Genau, ist die
2008.
Und da ging es schon drum, wie ist die Altersgruppe anzusetzen, und da hieß es dann, also... ab 14, weil ja so viel Gewalt in dem Buch vorkommt. Da habe ich gesagt, das können Sie vergessen. Das können auch Vierjährige vorgelesen bekommen. Es geht nämlich nicht darum, ob ein Buch gewalttätig ist, sondern in welcher Art und Weise diese Gewalt sprachlich dargestellt oder ausgewalzt wird. Also nicht das Vorkommen von Gewalt. Es gibt zum Beispiel diese slapstickartige Szene, also Iwein wird verfolgt den Burgherrn. Und der Burgherr entflieht noch in die Burg, er hat ihn ja schon fast getötet, und dann geht dieses Gitter runter und das Pferd wird halbiert. Steht bei Hartmann, so mein Alibi. Da habe ich kistenweise Briefe von Schülerinnen vor allem bekommen, die ja in der Regel Pferde lieben. Muss dieses Pferd wirklich sterben? Habe alle Briefe beantwortet und habe ihnen erklärt, dass ich das auch traurig finde. Aber dass das bei Hartmann schon so ist und damit müssen wir jetzt fertig werden. Und dann war das irgendwie auch okay. Aber das war sehr, sehr spannend, und im Verlag war das dann auch.
Interessant, okay.
Und dann gibt es natürlich heute...
Aber dann würden Grimms Märchen da auch nicht mehr durchkommen.
Nein.
Also ich meine, da werden Hexen verbrannt.
Grimms
oder
Märchen
in den
gehen
sonst
gar
was.
Nicht.
Also ich meine, wenn es danach ging, dass Menschen...
Es ist aber eine Diskussion, da ich mich sehr um dieses Genre bemühe, auch in der Deutschen Akademie zum Beispiel, wo das alles sehr... doch irgendwie unterm Deckel ist und seit Jahren dafür kämpfe, dass man dieser Literatur mehr Raum einräumt, weil ich finde, das ist das, worauf es ankommt letzten Endes. Ne? Also,
warum? Warum kommt es darauf an?
Weil die jüngeren Generationen nachrücken und sich nicht mit dem zu befassen, was die interessiert, was sie lesen wollen und was sie brauchen, ist einfach fahrlässig. Also ich finde, es ist ein Bereich, der total wichtig ist. Und weil Sie mich auch danach gefragt haben, schwieriger, leichter zu glauben, dass es irgendwie so eine Art Literatur zweiter Klasse wäre. Es kommt immer durch. Ne? In der Deutschen Akademie gibt es kaum Mitglieder, die Kinder- und Jugendbücher machen.
Interessant, ja.
Das ist wirklich so.
Wir haben ja auch einen Vizekanzler, dem wird von der Opposition vorgeworfen,
dass er
seine Kinderbücher schreiben. Ne?
Ja.
Hat doch der Kinder- Sie sind Autor. Ja auch ein Kinderschriftsteller. Ich bin Jurist, apropos Hochstapelei.
Genau. Ne?
Also das habe ich natürlich sehr genau zur Kenntnis genommen. Ja. Und kurzum, aber deshalb bin ich natürlich auch mit Argusaugen, schaue ich darauf, was passiert eigentlich in diesem Reglementsystem. Ja? Also wo man das überwacht, die Herstellung von dieser Literatur. Ja. Und wenn mit Selbstzensur gearbeitet wird und die Autorinnen und Autoren mit gewissen Ängsten daran gehen, was können wir den Leserinnen da zumuten, das ist schwierig. Es gibt auch Sachen, die würde ich wahrscheinlich schon, es gibt eine Passage, da gibt es die Herren mit den weißen Händen und den Bösen, den Mann von der Schwarzen Burg oder so. Da habe ich auch Leserbriefe bekommen, kann ich auch nachvollziehen, die sagen, das wollen wir unseren Kindern nicht vorlesen. Sie spielen hier mit einem alten Schwarz-Weiß-Paradigma sozusagen,
okay.
und Weiß ist gut und Schwarz ist böse. Mhm. Sowas könnte man ja dann gegebenenfalls ändern. Ich will nur sagen, dass die Selbstbeobachtung beim Schreiben und auf diesem Sektor, dass das sehr, sehr stark zugenommen hat. Ich würde heute so unbeschwert, deshalb bin ich ja froh, dass das Buch da ist, würde es heute so unbeschwert nicht mehr schreiben.
Mhm. Ah, verstehe. Mhm.
Das wäre so schade. Es sind so schöne Sachen drin.
Nein, es würde auch von der Grundanlage her natürlich so. Und ich finde gerade die Gewalt hat ja hier zum Teil auch was Komödiantisches, ja. Also der Riese und der nächste Riese ist noch größer und dann ist die Jung. Und das sogenannte Böse wird ja auch besiegt, das macht ja auch Freude. Und das arbeitet ja ein bisschen auch nach dem Stummfilmprinzip eigentlich, ne?
Diese Sachen wie Interviews ausmachen oder Sie sind viel an der Akademie für deutsche Sprache. Wie viel macht das von Ihrer Zeit aus im Gegensatz zur Schreibzeit?
Also relativ viel. Das hat sich jetzt so eingependelt. Ich bin ja jemand, die nicht in strengen Routinen ist, was mir eine große Freiheit gibt. Ich bin auch relativ flexibel, da bin ich auch froh drüber. Aber es ist schon so, dass ich gerne abends, also so nachmittags, abends arbeite und der Vormittag gehört eigentlich fast ausschließlich der Kommunikation, der Bürokratie, also E-Mails schreiben, Steuererklärung, was eben so alles anfällt. Und da geht eigentlich immer der Vormittag drüber hin und dann mache ich Mittagspause und die sogenannte kreative Arbeit, die beginnt dann am Nachmittag und geht dann in den Abend meistens mit Open End, was fürs soziale Leben nicht so toll ist, aber das habe ich trotzdem, dann ist das so nicht, aber am liebsten ist mir wirklich diese Situation, ich setze mich hin und arbeite in den Abend rein, aber ich würde schon sagen, Büroarbeit und Organisatorisches, also es sind schon mehrere Stunden pro Tag. Das hat sich auch sehr vermehrt, hat sich gesteigert. Das hängt aber auch damit zusammen, jetzt nicht, weil ich jetzt so ultra angefragt bin, sondern weil die Bürokratie auf dem Gebiet, also wie Rechnungen geschrieben werden, Verträge gemacht werden, ich weiß nicht, wie Sie das empfinden, aber ich finde, die Bürokratie hat ziemlich zugenommen. Früher war das alles ein bisschen leichter verwaltbar. Aber ich kann gut springen, also ich bin auch nicht jemand, der sich total abschottet. Ich gehe auch ans Telefon, wenn es klingelt, ich gehe an die Tür, wenn es klingelt und finde schnell wieder in das zurück, wo ich gerade drin bin. Das ist ein Riesenvorteil. Aber das ist für mich total wichtig. Ich wollte nie so irgendwie so verschoben werden, so nach dem Motto, zwischen 10 und 12 darf nicht mal jemand irgendwie klopfen, dann passiert was ganz Schlimmes, weil ich auch glaube, man kann es üben. Also man kann üben, in der Welt zu bleiben und trotzdem auf gute Art in der Arbeit zu sein. Also das eine schließt das andere nicht aus.
Das denke ich auch.
Also man kann seine Marotten natürlich auch pflegen. Ne? Also das.
So wie Judith, nein.
Also. Ja, aber manchmal hilft es ja auch. Also geben Sie mir noch ein Schlückchen. Ja.
Das Lügenspiel.
Ja, das Lüge und Wahrheit und Lüge.
Es funktioniert so, Sie, Frau Hoppe, erzählen uns 3 Anekdoten aus Ihrem Leben. 2 davon sind wahr und eine ist gelogen. Und wir, Klaus und ich, finden heraus, also stellvertretend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, welche ist die Lügengeschichte. Wir haben Ihnen das vorab schon gesagt, damit Sie sich ein bisschen darauf vorbereiten können. Ja, und nun können wir starten.
Das wäre interessant gewesen, das völlig überraschend aufgetragen zu bekommen. Ne? Also ich war gar nicht so sicher, was mir lieber gewesen wäre, weil ich dachte, wenn man so, und es gibt natürlich so viele tolle Geschichten. Ich fange einfach mal an. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. Ich habe eigentlich so eine ganze Palette. Eine Anekdote, die ich erzähle auch jetzt, Geschichten, die ich immer gerne erzähle, weil ich sie so toll finde.
Und das ist schon mal eine gute Finte, weil das ja impliziert, dass das jetzt eine wahre Geschichte ist.
Ja, aber, genau, so habe ich das angelegt.
Ja, ja. Wir können alle Tricks.
Aber ich wollte gerade sagen, ist mir völlig klar, dass Sie darauf nicht reinfallen. Ich gehe ja mal zurück in die Anfänge meiner schriftstellerischen Laufbahn, sozusagen das allererste Stipendium meines Lebens, das ich bekam. Da hatte ich noch keine Publikation und fand es wirklich rasant, dass man auf der Basis von Manuskripten und ich glaube 2 veröffentlichten Taz-Artikeln konnte man ein Stipendium bekommen. Das war damals in dem damals gerade taufrisch gegründeten Künstlerdorf Schöppingen. Das liegt bei Münster an der holländischen Grenze. Und die haben einen alten Bauernhof umgewidmet, also mit in 3 so. Also ein Hof der Literaten, Hof der bildenden Künstler und Hof der Musiker oder so. Da waren dann Komponisten. Und ich habe ein Stipendium da bekommen, konnte mein Glück gar nicht fassen und bin dann dorthin und habe so vor mich hingeschrieben. Und man hatte auch mit den anderen viel zu tun. Und eines Tages Es war, lag ja, wie gesagt, alles sehr dörflich und da war so eine riesen freie Fläche. Jemand kam in dieses kleine Dorf Schöpping, ein Zirkus, ein klassischer Wanderzirkus. Und dann habe ich gesagt, ich mochte Zirkus immer gern und habe gesagt, also wir gehen jetzt in diesen Zirkus. Und dann sind die anderen auch mitgegangen, die Mitstipendiaten, und dann saßen wir in diesem Zirkus und es ging wirklich so ziemlich alles schief, was in einem Zirkus schief gehen kann. Also die Pferde liefen aus der Arena, die artistischen Nummern liefen nicht so richtig. Und dann kam der Höhepunkt, da trat dann ein Messerwerfer auf und zog also seine Künste ab, hatte eine Assistentin.
Und hat die Assistentin umgebracht?
Nein, 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 nein. Die Assistentin stand da so und der so zack, 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 warf die Messer und ich dachte, oh, der kann es immerhin. Also so, und dann trat die ab und dann sagte er, so, und nun bitte ich um Hilfe aus dem Publikum. Und schaute sich nach einem Freiwilligen um und ich drehe mich so um und denke, na, ob sich da wohl einer traut. Und hinter mir haben alle sich so weggeduckt. Und ich blieb aber aufrecht sitzen und dann wurde ich also in die Arena gebeten, sagte er, Sie dürfen kommen. Und dann wollte ich fragen, wie ich mich da positionieren muss, aber dann flogen diese Messer bereits und um mich herum. Es war richtig so, wie man sich das vorstellt, und dann war die Geschichte vorbei und ich habe natürlich Blut und Wasser geschwitzt, weil ja vorher alles schief gegangen war und ich irgendwie, aber es ist mir nichts passiert, also ich bin mit heiler Haut davongekommen und das ist so ein bisschen programmatisch. Ich habe immer irgendwie verrückte Sachen gemacht und oft so, um aufzutragen, also gar nicht, weil ich Lust dazu hatte, sondern weil ich gesagt habe, ja, das traue ich mir auch. Und auf diese Weise, und damit komme ich zur zweiten Geschichte, bin ich ja dann auf einem Containerschiff gelandet und bin einmal um die Welt gefahren auf diesem Containerfrachtschiff. Und da war jetzt das Problem, Geschichte 2, als wir dann uns dem Äquator näherten, war ja klar, dass es eine Äquatortaufe geben würde, weil jeder, der zum ersten Mal den Äquator überquert, getauft werden muss.
Mit Alkohol oder wie wird das?
Naja, und das war eben der Punkt, dass ich richtig Schiss hatte, weil ich die Geschichte der Äquatortaufen kenne und weiß, dass die sehr brutal ablaufen. Mhm. Und dann gefragt habe, ja, und was planen Sie denn für die Äquator? Und dann haben die gesagt, für die Äquatortaufe, das verraten wir nicht. Das werden Sie ja dann schon merken.
Oh Gott.
Und auf einem Containerschiff geht es auch rauer zu, muss man
es
dazu sagen.
Das war halt die Frage, geht es da rauer zu oder geht es da nicht rauer zu? Jedenfalls, also wir näherten uns dem Äquator und meine Angst wurde immer größer. Und man hat dann gesagt, naja, ihr wisst ja, der Klassiker ist Kiel holen. Also man bindet die Leute, also man lässt sie einfach ins Wasser und so weiter. Und das geschah dann aber nicht, sondern wir wurden dann an diesem Äquatortaufentag, und ich habe ganz schlecht geschlafen in dieser Nacht davor. Da sagten die, naja, es ist alles nicht so schlimm. Und man hat uns dann die Augen verbunden und unten in den Schiffskeller geführt. Also jetzt, es wäre ja versicherungstechnisch mit diesem Kielholen schwierig gewesen. Und hat uns dann in das kleine Schwimmbad geworfen. Also die hatten so ein kleines, so 4 Quadratmeter Schwimmbad unten. Das war also unsere Äquatortaufe und danach gab es dann tatsächlich, da gab es dann irgendwie so Chili-Brote und Alkohol. Aber ich fand es, ja, ich fand es irgendwie unsympathisch. Und man hat sich auch, hatte offensichtlich große Freude daran. Aber ich habe ein Zertifikat über diese Taufe. Und sollte ich, was ich sogar eventuell plane, nochmal so eine Reise machen und nochmal den Äquator überqueren, dann
Können Sie das Zertifikat vorzeigen, um einer erneuten Taufe zu entgehen?
Genau, sozusagen. Das ist eine einmalige Geschichte und da steht auch, dass ich auf Lebenszeit das Recht erworben habe, also die Meere in alle Richtungen zu überqueren.
Aber dürfen Sie denn solche Taufrituale ab jetzt durchführen?
Nein.
Das auch nicht, okay.
Also das ist, ja ehrlich gesagt, ich hatte eher das Gefühl, das macht denen natürlich auch Spaß. Ja, also es ist ja auch irgendwie, Sie haben es gerade schon gesagt, da ist so eine gewisse Triebabfuhr im Spiel. Auf solchen Schiffen passiert ja eigentlich nichts.
Okay.
Ja, und jetzt komme ich zur dritten Geschichte. Und die hängt auch mit einem Buch, beziehungsweise auch im weitesten Sinn mit einer Reise. Ich habe ja 2012 das Buch Hoppe geschrieben. Also eine fiktive Autobiografie.
Ja, auch sehr lustig. Also, ja.
Also so viel zum Thema Lüge und Wahrheit. Da wurde ich das natürlich ständig gefragt. Aber bei diesem Buch passierte wirklich etwas, damit hätte ich nie gerechnet. Ich habe es vorher mit keinem Buch erlebt und auch hinterher nie wieder. Das Buch erschien und in diesem Buch erfinde ich mir eine Kindheit in Kanada als Einzelkind.
Obwohl wo sie aber in der Tat nicht ihre Kindheit verbracht haben.
Nicht verbracht habe, genau. Und ich wachse auf in der Nachbarschaft der Familie Gretzky. Und Wayne Gretzky ist ja einer der berühmtesten Eishockeyspieler der Welt und ist so alt wie ich. Und ich habe ein Bild von ihm gesehen, fand ihn ganz toll und dachte, meine Figur. So, habe mir nicht viel dabei gedacht, habe also das Buch geschrieben und bekomme nach Erscheinen, das Buch ist gerade erschienen.
Eine Mail von Gretzky.
Nein, ich bekomme eine Mail und in der Mail steht, liebe Frau Hoppe, ich möchte mich heute ausdrücklich bei Ihnen dafür bedanken, dass in Ihrem neuen Buch unserer kleinen Stadt Brantford einen so großen Raum geben. Wir wissen das sehr zu schätzen. Ich bin nämlich der ehemalige Bürgermeister von Brantford und wir sind sehr stolz, dass wir in die Literatur eingegangen sind. Außerdem möchten wir Sie ganz herzlich nach Brantford einladen, sollten Sie mal kommen. Ich möchte Sie auch gerne unserem Nachbarn vorstellen. Unser Nachbar ist nämlich der Vater von Wayne, Walter Gretzky, und er ist und so weiter und so fort.
Das gibt es okay.
Und dann bat er mich, weil Sie so genealogische Forschungen machen, also sind Neumann, Herr Neumann, also hat deutsche Wurzeln und Sie sind gerade in Berlin und Sie wollen mich gerne treffen. Und dann habe ich nachgefragt, wie er denn auf das Buch gekommen ist. Und dann sagte er, ja, Sie seien zu Dussmann gegangen und da hätte ein ganzer Stapel gelegen. Ich hatte gerade den Büchnerpreis bekommen und sonst liegen meine Bücher nicht bei Dussmann auf sozusagen. Aber da lagen diese Bücher und das Buch heißt ja Hoppe und es stellte sich heraus, dass Herr Neumann eine Tante hat, die ausgewandert war und die hat einen Herrn Hoppe geheiratet und deshalb gibt es in dieser Familie einen Hoppe-Zweig und deshalb dachten sie, das Buch hätte was mit ihnen zu tun und haben es dann gekauft und gelesen und dann beginnt da auf der dritten Seite steht schon die kanadischen Jahre.
Geht schon gleich mit Kanada los, ja.
Ja, und das ist, glaube ich, einzigartig in meiner persönlichen Literaturgeschichte, also das Leben hat sich die Literatur zurückgeholt.
Diese Geschichte könnte sogar möglich sein. Ich habe das Buch Hoppe mit Vergnügen gelesen. In einem Interview kam ja auch die Frage auf, beim NDR war das, glaube ich, ob es dann Hoppe 2 gibt, also der zweite Teil der fiktiven Autobiografie.
Ja, weil es ja heißt, to be continued ist der letzte Satz. Ja, ja steht. Es gibt so viele Bücher, die noch ausstehen.
Ja, aber es ist ja auch schon jetzt ein paar Jahre her, aber es ist natürlich lustig. Ich fand es auch interessant, wie sich da die Rezensionen überschlagen hin und her. Also da gehe ich total durcheinander. Das wird ja sehr, also das ist ja wirklich kontrovers betrachtet worden. Ja, absurd. Es ist
schwierig diesmal.
Es ist schwierig. Also auch Geschichte 3 wäre theoretisch
Geschichte 3 ist so abstrus, dass sie wahr ist. Ja, ich finde sie.
Naja, wir müssen bedenken, meine liebe Kollegin Judith aus Bayern, dass dass eine Anekdote in Teilen gelogen sein kann. Deswegen
vielleicht das mit dem Bürgermeister stimmt.
Das fand ich übrigens extrem entgegenkommend.
Ja.
Also dass es in Teilen so, ne?
Also John von Düffel hat das in der allerersten Folge vor 3 Jahren sich gleich, also der hat es eigentlich etabliert, da haben wir es nämlich noch nicht so vorgegeben. Und er hat dann eben, seine Lügengeschichte war dann nur in einem Detail gelogen. So. Und seitdem führen wir das fort, auch in großer Anerkennung an John von Düffel, der uns schon 2-mal besucht hat, dass wir das jetzt gelten lassen. Und das wird dann auch gerne genutzt. Deswegen, also hast du eine Tendenz?
Also das zum Hören am unangenehmsten war die Äquatortaufe. Sie haben sie ja selber auch als unangenehm empfunden. Ja, aber also es klingt so ein bisschen so nach Robinson Club. Man muss da sowas bestehen und dann kriegt man auch noch ein Zertifikat.
Ich war noch nie im Robinson. Waren Sie mal im
Robinson Club? Nein, so wie ich es mir
vorstelle.
Ja, ja,
so genau, so stelle ich es mir dazu.
Ich weiß nicht, ob die das. Ja, aber andererseits machen die so Rituale, ne? Trotzdem
Die war sehr lässig, die war sehr lässig vorgetragen. Das sollte sehr authentisch rüberkommen, indem das so sehr, ja, sehr so nebenbei erzählt
glatt,
war.
Also, ja, ein bisschen glatt deswegen, vorgetragen.
Also es könnte auch eine Lügengeschichte sein. Ich tendiere
dazu. Also ich fasse auch nochmal zusammen. Die Geschichte 1 ist das Stipendium in einem Künstlerdorf und sie waren dann in einem Zirkus.
Und wurden von einem Messerwerfer traktiert.
Beworfen, genau. Die zweite Geschichte ist das Containerschiff, das um die Welt fuhr. Und man macht dort eine sogenannte Äquatortaufe.
Und das gibt es ja wirklich. Aber,
die
ja.
gibt es wirklich, ein Ritual mit ungewissem Ausgang. Und die dritte Geschichte ist die fiktive Autobiografie, die bei Dussmann auslag von Ihnen und die dann der Bürgermeister dieses Ortes, in dem Sie aufgewachsen, vorgeben, aufgewachsen zu sein, genau. Gelesen hat. Und Sie haben aber das so schön beschlossen mit dem Satz, das Leben hat sich die Literatur zurückgeholt. Schöner kann man eine Wirklichkeit nicht beschreiben, deswegen glaube ich, dass die Nummer 3 richtig ist. Und die 2 war mir zu glatt erzählt.
Also,
und die 1 glaube ich unbedingt, weil Frau Hoppe eine sehr neugierige Frau ist. Und ja, natürlich sagt sie dann ja, wenn der Messebärfer sagt, wer will denn jetzt hier beworfen werden?
Also wir haben ein bisschen Angst, dass wir in der Frau Hoppe eine Meisterin gefunden haben. Ja. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir beide scheitern. Aber wenn ich das richtig raushöre, würdest du zu zweit hin? Ich würde zu 3 tendieren. Ich habe das Buch Hoppe, wie gesagt, mit Vergnügen gelesen. Aha. Und mir hat das ja auch schon die Frage gestellt, was die Kanadier denn dazu sagen, dass jetzt eine kanadische Kindheit erfunden wird mit einem echten Eishockeyspieler, der ja, also den gibt es ja wirklich, den Eishockeystar.
Walter Gretzky.
Und ja. wo sie auch noch behaupten, den beleuchteten Puck erfunden zu haben, was ja auch lustig ist. Ein Patent, was ihnen gestohlen worden ist von jemand, oder der das
ja, von ihm an
jemand anderes genau. hat es dann zum Patent angemeldet, aber sie behaupten ja, sie hätten es schon vorher erfunden. Das ist ja auch sehr lustig. Also ich glaube, die Nummer 3 ist die Lügengeschichte, weil ich glaube, das mit der Verwandtschaft zu den Hoppes oder der, also das glaube ich, stimmt nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich tatsächlich Leute aus Kanada gemeldet haben, die das irgendwie lustig okay. fanden. Aber also ich sage 3 ist die Lügengeschichte und du sagst 2 ist die Lügengeschichte.
Wie ist die Auflösung, Frau Hoppe?
Also ich finde sie beide super. Also die erste Geschichte stimmt tatsächlich. Da hatte ich mir vorher überlegt, ob ich da das Detail einbaue. Und dann behaupte, er hätte mir sozusagen mit dem Messer eine Haarsträhne abgeschnitten und die lege jetzt in Marbach oder irgendwie sowas.
Oder ein Ohr wie Trump
nach dem Attentat. Genau. Und das wäre dann, aber das war mir dann doch. Und tatsächlich haben Sie recht, die zweite Geschichte ist die falsche, aber auch wirklich nur in einem Detail. Also es hat wirklich eine Äquatortaufe gegeben, aber ohne Taufe. Und wenn man ich kam nur auf die Geschichte, weil in Pigafetta selber die Taufe so beschrieben wird im Text, dass die Erzählerin also Kiel holen muss.
Naja, aber das ist natürlich...
Das glauben die Leser, aber wenn ich das auf Lesungen lese, ich war gerade in Bremerhaven im Schifffahrtsmuseum und habe da Führungen mit dem Buch gemacht und Lesungen und dann sagen die Leute immer, ist ja schlimm, was sie da durchleiden.
Ja, aber das war eine Bestrafung für Sie, Fahrer, das war ja keine Taufe.
Das ist total irre und... Ich habe es tatsächlich glatt erzählt, aber der Punkt ist auch der, selbst in diesem Schwimmbad, die dürften das aus versicherungstechnischen Gründen
natürlich nicht, ne? Aber das ist ja der ganze Spaß daran, dass man dann Dinge tut.
Also ich glaube, die würden da, die Passagiere sind dann schon, also so ein Passagier muss man damit rechnen, dass die dann klagen. Und diese dritte Geschichte, also die ist in der Tat, das stimmt alles.
Wahnsinn.
Naja, Judith hat natürlich den Punkt getroffen, weil ich habe mich selber verraten, weil ich gesagt habe, so holt sich die Wirklichkeit die Literatur zurück. Und das war für mich so toll, weil bei diesem Buch, Sie haben wunderbar zitiert, diese Kritiker, was die alles mir da vorgeworfen haben, auch zum Teil, also dieses, sie waren natürlich genervt, weil sie nichts mehr zu tun hatten. Also wenn jemand alle Rollen in einem Buch übernimmt und sich selber auch noch rezensiert, ja, was hat der Kritiker dann zu tun? Genau. Aber diese Nummer mit diesem Bürgermeister in Brantford war der Hammer.
Also der hat sich tatsächlich gemeldet.
Und wir haben es gibt ja in Pravda eine Passage, wo die tatsächlich nach Kanada fahren.
Ja.
Und wir haben die dann tatsächlich besucht. Und es war, dann sagten die Leute, mach das auf keinen Fall. Man darf nie die Figuren besuchen, die man erfunden hat. Aber der Trip war natürlich total irre. Und diesen Walter Gretzky kennenzulernen. Aber
den Eishockeyspieler. Wahnsinn, ja.
Aber großes Kompliment, weil ich habe gedacht, ich finde es total mutig, so eine Aufgabe zu stellen. Ich habe jetzt gemerkt, wie Sie das bearbeiten. Also ich würde mir es überhaupt nicht zutrauen, das herauszufinden.
Wir haben jetzt schon Übung.
Abgesehen davon, aber ich finde es schon sehr cool, und in dem Fall für mich war es schwierig, weil in meinem Leben wirklich sehr viele merkwürdige...
Es scheint so.
Also zum Beispiel dieses Fallschirmspringen in Wiepersdorf war auch so eine Wette, wo ich eigentlich gar keine Lust hatte und dann aber provoziert wurde und habe gesagt, ich springe auch. Und Sie haben das super gut erkannt, weil der Absetzer beim Fallschirm, ich bin super gelandet beim ersten Sprung und dann wollte ich natürlich gelobt werden. Dann hat er gesagt, ist okay gelaufen, aber Sie sollten diesen Sport nicht weiter betreiben. Und dann habe ich gesagt, warum? Und dann sagte er, Fallschirmspringen ist eine Extremsportart und man merkt, dass Sie diesen Sport nicht ernst nehmen.
Und das, wie so einiges nicht.
Ja, und das war für mich aber nicht, ich meine, das Schreiben, das nehme ich natürlich todernst. Und genauso war es bei dem Messerwerfer und das haben Sie sofort erkannt. Ich habe gedacht, naja, was kostet die Welt? Und wenn ich jetzt hier in diesem Nullnummern-Zirkus mein Leben verliere, dann ist das wohl so vorgesehen. Also ich denk dann gar nichts in dem Moment und...
Ja, mein Gott. Das Abenteuer zu bestehen.
Es ist ganz komisch. Also ich glaube nicht, dass ich ein besonders abenteuerlustiger Mensch bin. Ich glaube, dass Sie eigentlich mit Ihrem Humor Hinweis, es liegt ein gewisser Fatalismus darin. Ja, also die Dinge eindeutig so zu nehmen, wie sie dann sind und zu sagen, ihr könnt mich mal. Ja, es ist auch so, ich lasse mich von euch jetzt nicht in die Enge treiben und... Aber das ist was für einen Psychologen.
Ja, nein, und einmal darf Judith ja auch das Lügenspiel gewinnen.
Gewinnen Sie immer sonst?
Ja.
Ich gewinne das immer.
Nein, also wir streiten uns eigentlich öfters darüber. Aber ich glaube,
ich führe eine Strichliste. Aber Sie sind sich schon auch einig?
Nein.
Meistens nicht, oder?
Also, wir sind uns grundsätzlich nicht einig, weil Bayern und
Schleswig-Holstein,
woher kommst du?
Da ist eine ganz... krasse Kulturschranken dazwischen. Können Sie Judith eigentlich verstehen? Weil ich habe Sie gebeten, heute Hochdeutsch zu reden.
Ich bemühe mich heute wirklich.
Wir sind jetzt zwei Norddeutsche, das ist schon klar.
Ich bemühe mich sehr.
Aber warum? Sie spricht
so kristallin klar.
Ich höre das Bayerische auf jeden Fall raus. Also das ist unverkennbar.
Also zu unserem nächsten Buch. Die Nibelungen. Ein deutscher Stummfilm. Steht als Untertitel. Und natürlich fragt man sich, ein deutscher Stummfilm? Also es gibt Leute, die wissen, es gibt einen Stummfilm von Fritz Lang, Die Nibelungen. Ist es an dem angelehnt?
Also ich kenne natürlich diesen Film und finde ihn künstlerisch großartig, auch wenn ja bekannt ist, dass es, glaube ich, einer der, wenn nicht sogar der Lieblingsfilm des Führers war, des sogenannten. Aber ich finde den ästhetisch sehr beeindruckend, ohne auch nur einen Granhumor im Übrigen. Aber man sieht natürlich, dass ein komplett autoritärer, großartiger Künstler hier am Werk war, auch so ein Werk, das wäre heute nicht durchführbar. Ich habe mich ziemlich viel mit den Herstellungsumständen da beschäftigt, weil es ein tolles Buch darüber gibt. Aber es ist keine Hommage in erster Linie an den Fritz Lang, sondern das mit dem Stummfilm ist zweierlei. Einerseits bin ich immer ein großer Stummfilm-Fan gewesen. Und was mich sehr beschäftigt hat beim Lesen dieses Originals, das Nibelungenlied von 1200, also nicht nach Wagner, sondern zeitgleich mit Hartmann von Aue sozusagen, wobei Original schwierig ist, weil es auf Texte wiederum aus dem schon 6., 7., 8. Jahrhundert aus der Edda zurückgeht. Also da ist ein großes Kuddelmuddel, aber mich hat das unglaublich beschäftigt, wie es zu dieser Gewaltspirale in diesem Text kommt. Und irgendwann beim ersten Lesen habe ich bei dem Gemetzel geweint und ich weine selten beim Lesen. Beim zweiten oder dritten Lesen merkte ich plötzlich, dass ich wie Lachanfälle bekam, weil es dann auch in sowas Abstruses geht. Und das hat mich dann an die alten Dick- und Doof-Filme erinnert, wo das ganze Elend damit beginnt, dass irgendjemand... Die beiden wollen einen Weihnachtsbaum verkaufen und dann klemmt ein Ast ein. Und es beginnt immer mit Kleinigkeiten und aus diesen Mini-Konflikten entsteht plötzlich eine Gewaltspirale, die nicht mehr zu stoppen ist. Und das Ganze hört wirklich erst auf, wenn alles zerstört ist, wenn alles kaputt ist. warum finden wir diese Filme gut? Also, oder warum lachen wir über sowas? Also ich kann bis heute darüber lachen, manche können nicht darüber lachen. Und ich glaube, dass in dieser abstrusen Mischung aus Slapstick, aus Nihilismus, aus Verachtung, so eine krude Mischung entsteht. Und das hat mich beschäftigt. Und der andere Punkt ist, dass die Nibelungen natürlich durch die Rezeption, die sie erfahren haben, auch ein blinder Fleck sind. Es ist eben der blinde Fleck, der in der deutschen Geschichte bis heute auch immer noch besteht. Und ich wollte jetzt nicht irgendein Schweigen brechen, was man nicht mehr brechen muss, sondern nochmal darauf hinweisen, dass es sich lohnt, diese Geschichte nochmal neu und anders zu erzählen und sie nicht an diesem Punkt einfach stehen zu lassen, also, und zu sagen, das ist kein Thema mehr. So.
Und die haben Sie anders erzählt. Sie haben sie ja. im Rahmen einer Open-Air-Inszenierung erzählt, bei den Wormser Festspielen, die ja heute auch noch die Nibelungen aufführen. Und ich fand es sehr faszinierend, weil man, also am liebsten mochte ich die Pausen. Also ja, bei
das,
diesen
Festspielen das musst du aber,
kommen die Pausen vor. Genau. Und in den Pausen interviewen sie nochmal die Schauspieler zu ihren Rollen. Ich fand das großartig. Ich fand das, ja, es ist wirklich anders erzählt und ein bisschen Hommage an die Stummfilme sind, dass die Kapitel mit kleinen schwarzen Tafeln, wie wir sie von den Stummfilmen kennen, hinterlegt sind. Ich denke, man muss ein bisschen wissen, um was es geht bei den Nibelungen, sonst kapiert man es nicht. Aber rudimentär, man muss die Rollen kennen, Brunhilde und Siegfried und so. Und was ich besonders finde an ihrem Werk, vielleicht auch, was sich mit dem Löwenritter auch wieder vereint und bei den Nibelungen, es gibt immer jemand, der dabei ist. Einer, der da zuschaut. In dem Fall die Drehbuchautorin von der Open-Air-Inszenierung beim Löwenritter. Ist es auch jemand, ein Ich, der sagt, es gibt eine Stelle, da sagt er irgendwie, und woher ich das weiß, wie sehr die gekämpft haben, ich war dabei. Ja. Es gibt immer jemand, der über die Schulter bei den Ereignissen, bei der Geschichte schaut.
Und das ist schön, weil immer die klassische Erzählweise gebrochen wird. Ja. Das ist ja sogar bei dem, ja, bei der fiktiven Autobiografie Hoppe so, dass quasi ja Ihnen das Manuskript vorgelegt wird und dann immer in Klammern steht Anmerkung dazu, das war der Eishockeyspieler sowieso, FH. Mhm. Also als wenn Sie quasi nochmal Anmerkung zu dem Manuskript machen. So, was ja auch wieder eigentlich eine Form von Humor ist, aber es bricht die klassische Erzählweise und das ist bei den Nibelungen natürlich nochmal ins Extrem geführt auf eine Art. So, ne?
Naja, es ist für mich toll, wie Sie das beschreiben. Also diese Figur, das wissen Sie ja selber, beim Schreiben ist, jedenfalls mir erscheint es so, das Schwierigste eigentlich die Perspektive zu finden. Ja. Nicht? Also das Problem ist ja nicht, was erzähle ich, sondern wie, ja, genau. Und wer erzählt das. Und das ist so einschneidend, wenn diese Wahl einmal getroffen ist, dann sitzt man, kommt man von dieser Autobahn dann nicht mehr so schnell runter. Und das war auch hier natürlich problematisch und es ist für mich eben immer diese Beobachterfigur, es ist aber auch die Distanznahme und es ist natürlich auch die Befragung der Rolle dessen, der oder die da erzählt. Was tun wir eigentlich, wenn wir erzählen? Können wir diese Geschichte erzählen oder können wir uns diese Geschichten einfach so aneignen? Wer gibt uns eigentlich das Recht dazu? Und das ist jetzt natürlich ein Luxus, den ich mir beim Erzählen leiste, weil das für die Leserinnen und Leser dann nicht immer so ganz einfach ist. Das kann zu Verunsicherungen führen. Wer spricht? Was soll das?
Also total verunsichert. Ne?
Genau.
Weil auf einmal steht jemand hinter mir und sagt, er war dabei. Und
ich so, oh. Ja, ich meine, noch schlimmer, wenn es dann heißt, ich war nicht dabei, aber ich weiß ganz genau. Das ist auch so ein Satz, der in meinen früheren Büchern dann oft vorkommt, so dieses... aber dass Sie die Pausen erwähnen, freut mich besonders. Es war nämlich so, ich wollte ja so ein ganz puristisches, kompaktes, eigentlich fast wie ein Versepos, ist ja ein sehr rhythmisch durchgearbeiteter Text. Und dann irgendwann merkte ich, das versteht ja niemand. Da muss man ja 5-mal vorher mindestens den Wikipedia-Eintrag zu den Nibelungen, zumal man, wenn man mal auf der Straße eine Umfrage macht, wer kennt die Nibelungen? Niemand. Nee. Hier, ich hebe nochmal das herrliche Geschenk hoch, ne? Das Lindenblüten, das Lindenblatt, ja. Den Lindenblütentee.
Vielleicht erzählen Sie kurz, was das mit dem Lindenblatt auf sich hat.
Ja, zum Beispiel, wenn man jetzt fragt, was ist, ja, da Siegfried, stimmt, da gibt es doch noch so einen Drachen, gibt es da nicht noch einen Schatz? Und tatsächlich gibt es eben in den Nibelungen diesen Drachenkampf, also Siegfried muss den Drachen töten, um dann da seiner Dinge mächtig zu werden, und als er den Drachen getötet hat, badet er im Blut des Drachen. Übrigens eine tolle Szene in dem Stummfilm. Der Drache sieht eigentlich überhaupt nicht furchterregend aus.
Er ist sehr albern.
Wenn er die
sieht ein bisschen albern aus.
Und er badet sich, er steht im Grunde wie unter der Dusche, und das Blut geht auf. In dem Moment löst sich von dem Lindenbaum ein Blatt, und dieses Blatt setzt sich sozusagen auf seinem Rücken fest. Es flattert auf seinen Rücken hinunter und bleibt zwischen den Schulterblättern hängen. Und das heißt, diese Stelle wird vom Blut nicht gebadet, bleibt unbedeckt, ist wie ein Pflaster, das Lindenblatt. Und das ist dann die Stelle, die später, an der später Hagen den Speer ansetzen wird, um Siegfried zu ermorden. Das heißt, dieses Blatt ist seine Achillesferse. Also es entscheidet eigentlich über das Schicksal. Und das Schlimme ist, dass es eigentlich Kriemhild ist, die, also seine Frau, die Hagen verrät, wo diese Stelle sich befindet. Und
das sind so Beziehungskonflikte, die gibt es halt immer wieder.
Nein, es ist wirklich, wie gesagt, ich wollte das dann alles so schön kompakt verdichten und merkte dann, dass ich mich selber irgendwie, es klappte nicht, Siegfried starb irgendwie nicht, es klappte. Und dann habe ich gemerkt, ich brauche dringend eine Pause, und dann fiel mir ein, ach ja, prima, Pausen gibt es ja auch im Theater. Und so ist die Idee der Pauseninterviews ist entstanden, um mich selber zu entspannen. Also um gewissermaßen.
Es entspannt auch den.
Und
hat
es,
auch mich als Leserin entspannt.
Es war die Rettung. Ja. Es war die Rettung. Wenn ich mir vorstelle, dass. Also man kann dann irgendwie da so ein bisschen loslassen, und man nimmt dann eben auch plötzlich das. Und vor allem die habe ich um fast ein Drittel gestrichen. Ich schreibe sehr langsam, aber diese Pauseninterviews, die gingen runter wie...
Ja, das glaube ich.
Ich habe noch aufstaut nie so mühelos geschrieben wie in diesen Pauseninterviews. Ja. Übrigens inspiriert durch, die Zeitschrift gibt es leider nicht mehr, durch DB Mobil.
Ach was,
in
ja.
DB Mobil werden ja immer so prominenten Interviews geführt.
Ja, das stimmt.
Und ich las ein Interview mit Lars Eidinger,
ach was,
der über seine Königsrolle irgendeine Shakespeare... Und dann ging ich nach Hause und dachte, was Lars kann, kann ich auch. Und habe mich dann hingesetzt und so ein Interview geschrieben und dachte, prima, das ist doch großartig. Ja.
In einer Rezension wird von der subtilen Metanarration gesprochen.
Also ich meine, es ist, sagen wir mal so, Kritiker- oder Kritikenstil-Bashing ist wirklich sehr einfach. Aber es ist zum Teil schon köstlich, was da steht. Aber es gibt ja auch wissenschaftliche Werke. Also
wollen wir einen kurzen Ausschnitt hören von Ihnen, kurz vorgetragen?
Aus einem Pausengespräch vielleicht?
Vielleicht, ja.
Dann machen wir doch gleich das erste Pausengespräch, ein kleines Stück. Von meinem fürchterlichen Lieblingshelden Hagen von Tronje, der Mörder Siegfried.
Der Mörder, genau,
der Böse. Also Pause nach dem ersten Akt. In der Umkleide herrscht gehobene Stimmung. Siegfrieds Tod ist vom Tisch, während Hagen, der Bestatter, bei Bratwurst und Bier nicht nur uns, sondern auch seinen Fans lautstark erklärt, dass die ganze Geschichte nicht stimmt. Erfahrungsgemäß ist es nämlich völlig unmöglich, nach der Pause in einer einzigen Nacht den Schatz von Worms nach Lochheim zu bringen, weil sich im Lauf von über 6000 Jahren der Flusslauf des Rheins verändert hat. Und zwar dergestalt, dass der Schatz inzwischen vermutlich mehrere Meter unter dem Boden auf Land liegt, weshalb man ihn nicht heben, sondern bloß ausgraben müsste. Sollten Teile davon noch versteckt existieren, werden sie vermutlich irgendwann auch gefunden. Allerdings geben die Behörden keine Grabungserlaubnis, weil einzig der Fund in der Lage ist, die Theorie zu beweisen. Bis dahin gilt weiter Rätseln und Hoffen. Denn der Nibelungenschatz hat heute schätzungsweise einen Wert von über 400 Millionen Euro. Soweit der Botenbericht des Hagen von Tronje. Und hier der Steckbrief von dem, der ihn spielt. Geboren 1955 am Deutschen Eck, Schauspielausbildung in Wien, danach Engagements in Berlin, Bochum und Stuttgart um auf Zuruf aus Worms endlich Hagen zu werden. Frage: Was bedeutet diese Rolle für Sie? Antwort: Wenn ich Hagen spiele, darf ich sein, was ich bin, verlässlich, gefährlich, der Inbegriff eines bösen Onkels, gewalttätig und unberechenbar, wie gleich nach der Pause, kurz nach Beginn des zweiten Akts, wenn ich nach erfolgreicher Schatzversenkung und nach der Überquerung der Donau das Floß eigenhändig in Stücke zerhaue und einen Kaplan unter Wasser bringe, um seine Rückkehr für immer unmöglich zu machen. Dass er trotzdem gerettet wird, steht auf einem anderen Blatt. Frage: Haben Sie den Kaplan mal beiseite gelassen, kein Problem mit der Gewalt der Figur? Antwort: Als Rheinländer habe ich kein Problem mit Gewalt, sondern ein Problem mit der Donau. Obwohl ich in Wien studiert habe, ist mir die Donau bis heute fremd, wie der ganze Osten insgesamt. Gegenfrage: Also wenn man dem Original glauben darf, hat Hagen nicht nur die ganze Welt bereist, sondern ist in seiner Jugend auch eine Zeit lang Geisel am Hof der Hunnen gewesen. Hagen ist also ziemlich herumgekommen. Antwort: Der Rheinländer an sich ist eher sesshaft. Sobald er die Donau erreicht, ist er desorientiert. Das macht die Rolle zu einer Herausforderung. Frage: Können Sie Ihr Problem mit der Donau etwas genauer erklären? Immerhin rangiert sie, jedenfalls was ihre Länge betrifft, zwar hinter der Wolga, aber ganz klar vor dem Rhein. Antwort: Der Rhein ist männlich, die Donau ist weiblich. Ihr fehlt also klar die verlässliche Basis. Sie hat keinen Charakter. Spätestens in Immendingen verschwindet sie in irgendwelchen Felsspalten. 40 Kilometer später taucht sie dann plötzlich unter falschem Namen als Aach wieder auf und fließt kurzfristig in den Bodensee, um dann, genau wie der Rhein, irgendwann in die Nordsee zu münden. Sie ist also nichts als ein Nebenfluss. Einwand: Bekanntlich mündet die Donau ins Schwarze Meer. Antwort: Die Mündung der Flüsse ist genauso wenig gesichert wie ihre Quellen. Sind Sie jemals in Passau gewesen, wo die Ilz und der Inn angeblich die blaue Donau ergeben? Da hat irgendein Geograf oder Geologe einen Winkel zwischen zwei Flüssen vermessen, daraus dann mathematisch einen Hauptfluss gebastelt und ihm den Namen Donau gegeben. Aber wer sagt uns, dass der richtig gerechnet hat? Nachfrage: Die Quellen des Rheins sind doch auch nicht gesichert. Antwort: Flussbiografien sind reines Theater. Geografen sind Regisseure der Natur. Nicht erst seit dem Nibelungenlied stehen sich Rhein und Donau als Antagonisten gegenüber, misstrauisch wie zwei Könige. Das Drama ist also vorprogrammiert. Als Schauspieler steigt man in jeden Fluss, was allerdings nichts daran ändert, dass man Vorlieben ausbildet, auch wenn das dem Regisseur nicht gefällt. Einwurf: In diesem Fall einer Regisseurin. Antwort: Ob Mann oder Frau ist doch völlig egal. Theater ist grundsätzlich autoritär. Frage: Und Sie haben die Deutungshoheit über den Rhein? Antwort: Seit Jahren kämpfe ich in ständig wechselnder Besetzung gegen einen angeblich unbesiegbaren Helden. Die Siegfriede kommen und gehen, Hagen dagegen bleibt. Außerdem sorge ich verlässlich dafür, dass den Schatz, den ich nahe meiner Geburtsstadt Biebesheim versenkt habe, auch in Zukunft niemand wird heben können. Solange ich auf der Bühne stehe, wird niemand die legendäre goldene Rute finden. Frage: Und wie fühlt sich das an? Antwort: Hagen geht es nicht um Gefühle. Siegfried ist tot, erschlagen, erstochen, meinetwegen auch einfach verdurstet. Vielleicht ist er auch einfach bloß eingeschlafen, was allerdings bekanntlich wenig Wirkung auf einer Bühne entfaltet. Der Mensch ist und bleibt nun mal theatralisch und sucht immer nach einem Spezialeffekt. Wie Siegfried wirklich zu Tode kommt, ist schlicht eine Frage der Dramaturgie. Hagen ist kein Mörder, sondern bloß ein Vollstrecker, den lediglich interessiert, wie er den Schatz auf die sichere Seite bringt. Frage: Geht das etwas genauer? Antwort: Haben Sie jemals von einem Schatzräuber gehört, der in einem Interview sein Versteck preisgibt?
Sehr schön.
Ich finde auch an der Stelle, die Sie jetzt gelesen haben, so auffällig, aber vielleicht ist es auch meine Interpretation. Ich habe natürlich in der Schule ein bisschen was über Nibelungen gehört. Für mich war es eine Geschichte von Intrigen und irgendwelche Könige. Und hier habe ich zum ersten Mal gelesen, es geht um den Schatz. Und das hat mich total verblüfft. Und ich dachte mir, ja, Aber es stimmt ja eigentlich, dieser Schatz wird heute noch von vielen Hobbyarchäologen gesucht. Und wenn man die Leute fragt auf der Straße, dann sagen die vielleicht, ja, es gibt diesen großen Nibelungenschatz. Und es geht eigentlich um den Schatz, oder ist das jetzt meine Interpretation?
Nein, ich finde es toll, weil mich wirklich, also ich habe dann immer gedacht, so, wer ist jetzt natürlich Siegfried und Hagen und dann Kriemhild und Brunhild, der sogenannte Zickenkrieg, also für Frauen eigentlich ganz furchtbar. Also übrigens zwei sehr, sehr starke Frauenfiguren, richtig toll, an denen muss man auch nicht basteln, die muss man auch nicht neu erfinden, das sind die stärksten Figuren des Buches. Ich meine Kriemhild, die das schafft als Frau, dieses Gemetzel, nicht? Das stößt natürlich auf Protest, Frauen sind ja friedlich und so weiter, aber ich fand es schon richtig gut, eine Frau in dieser Machart. Aber zurück zum Schatz, weil der Schatz ist letzten Endes das Lagerfeuer, um das herum sich alles anordnet, weil alle diesen Schatz wollen und den Schatz brauchen. Kriemhild macht sich Freunde mit dem Geld, es ist ja ihr Erbe von Siegfried. Siegfried hat sich diesen Schatz aber unrechtmäßig angeeignet. Also die ganze Geschichte basiert auf Betrug, auf Diebstahl. Und der Oberdieb ist Siegfried. Und wenn man bedenkt, dass Siegfried dann dieser blonde, edle, moralisch aufgepumpte Held wurde, totaler Quatsch. Also Siegfried ist ein Hallodri sozusagen, auch ein Hochstapler, um im Thema des Abends zu bleiben. Und das fasziniert mich. Außerdem habe ich mich viel so mit Schatz Geschichten und Legenden beschäftigt, in Märchen spielen Schätze eine Rolle und lange Zeit dachte ich immer, ein Schatz ist in einer Truhe und die Truhe ist im Keller oder die wird irgendwie vergraben.
Und das funkelt.
Und es funkelt, genau. Und wenn Sie dann ein bisschen weiter gucken, merken Sie plötzlich, es gibt Wanderschätze und hier gibt es einen Schatz, der auch als Soldat dann auftritt und also die Metamorphosen der Dinge und ich komme immer auf dieses herrliche Lindenblatt zurück und auf den schönen Becher. Es sind deshalb ist es mit den Geschenken so toll, die sie machen. Requisiten sind einfach der Bringer. Also es sind die Dinge, an denen sich vieles entzündet und vieles symbolisiert und zeigt. Und manchmal denke ich, man sollte den Dingen mehr Aufmerksamkeit geben und sich nicht zu sehr auf die Protagonisten versteifen.
Es gibt hier auch ein Zitat, in dem es heißt, bei allem Aufwand, den das Epos in die Nibelungensage betreibt, um von der großen und wahren Liebe zu sprechen. Es geht nicht um den Mann, es geht um den Schatz.
Sehr gut.
Naja, und man hat natürlich immer, der Schatz ist natürlich auch, wir sprechen ja unsere Partner, Partnerinnen, lieben sich. Ne, Schatz, gib mir noch, also Schatz, gib mir noch ein Bier, wird ja hier auch irgendwo gesagt. Ne, Schatz, bring mir ein Bier. Und das ist so toll. Es ist natürlich alles völlig ambivalent und schillert. Und das ist ja eigentlich das Schöne daran. Und dann zugleich natürlich diese Qual. Ich habe ja eine Schwester, die in Worms lebt. Deshalb kenne ich überhaupt nur diese Nibelungen-Spiele. Also sonst wäre ich da gar nie gelandet. Und die Ärmsten, oder vielleicht ist es auch toll, die müssen ja jedes Jahr, müssen die ein neues Stück vor dem Dom aufführen. Das ist schon der Hammer, ja.
Ich würde gerne nochmal, da wir hier in Berlin sind, auf den Berliner Literaturpreis zu sprechen kommen, den Sie in diesem Frühjahr bekommen haben und der mit einer Gastprofessur verbunden ist. Wie kommen Sie damit zurecht? Das ist ja eigentlich fast Fluch und Segen zugleich. Dann.
Ja, das war, das hat mich im ersten Moment, ich meine, es ist natürlich toll, wenn das Telefon klingelt abends um 9 und jemand sagt, Sie bekommen einen Preis. Zumal in unserer ja dauerprekären Lage, man freut sich über die Ehre natürlich, aber vor allem über das Geld, über den Schatz, muss man ganz klar sagen.
Die 30.000 Euro.
Ja, genau. Und dann habe ich aber gemerkt, aha, das hat sofort, da gibt es ja irgendwie noch einen Hinkefuß.
Weil nämlich ja ein Arbeitsvertrag mit dranhing sozusagen.
Ja, diese Gastprofessur. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, wenn Sie mir das Anfang Dezember oder Ende November mitteilen und ich muss aber im Frühjahrs-, im Sommersemester antreten, also was glauben Sie, wie ich arbeite? Mein ganzes Jahr war geplant. Und dann haben die gesagt, ja, aber... Und dann habe ich das alles umgebastelt. Es ist nicht so aufwendig, muss man jetzt sagen. Gastprofessur klingt nach mehr, als es ist. Ich musste eine Antrittsvorlesung halten und ein Schreibseminar unterrichten im Sommersemester. Und das Sommersemester ist Mitte Juli zu Ende gegangen und ich habe die Seminar unterrichtet.
Am Peter...
Sondi-Institut für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften.
Genau, genau. Und da konnten sich dann Leute bewerben, also die Studierenden, aber berlinweit, was ich richtig toll finde. Also es war nicht auf die FU beschränkt, TU, Potsdamer Uni, was es noch so gibt. Und da haben sich über 50 Leute beworben. Das war dann recht viel und ich musste die Bewerbungen eben alle lesen und dann eine Zahl zusammenstellen. Und ich meine, ein Schreibseminar kann man schlecht mit 50 Leuten machen. Und habe dann eben 15 ausgewählt und mit denen gearbeitet. Und das war, also hat meinen Zeitplan zwar vermurkst, aber die Erfahrung mit denen war toll. Wir hatten eine unglaublich gute Zeit. Wir haben tolle Sachen gemacht, es war eine begabte Gruppe und wir haben sehr viel gelacht. Also ich glaube, das war irgendwie... mein Ansatz war wirklich zu sagen, das Programm kann ich eigentlich zusammenfassen. Wir saßen da und ich habe gesagt, so, das ist toll, dass Sie alle da sind. Ich möchte eine Sache von vornherein klar machen. In diesem Raum sitzt kein einziger Profi. Wir alle schreiben und ich schreibe länger als Sie. Und jetzt gucken wir mal, wie es wird. Und damit war diese Basis gelegt und man merkte auch, also ich habe auch von denen unheimlich viel gelernt. Ne? Da war es eine ungeheure Kritikfähigkeit und letzten Endes machen die ja die Arbeit selbst. Ja.
Mein erstes Drehbuchseminar vor ungefähr 20 Jahren war bei dem Professor Wolfgang Kirchner und der hat uns begrüßt mit liebe Kolleginnen und Kollegen.
Das ist doch auch toll,
und
oder?
Und das fand ich so, ja, ja, weil er sich sofort eben wie Sie dann eben auf eine Stufe mit den Schülerinnen und Schülern oder mit Studentinnen ja. gestellt hat. Und das hat sowas sofort Sympathisches und ja, also die Hürde wird gleich gesenkt, weil er sagt, ja Mensch, wir lernen alle noch dazu. Und
trotzdem würde mich interessieren, was lehren Sie da? Also wir haben ja vorher über die Erzählperspektive gesprochen. Kann ich dann von Ihnen wissen, wie finde ich die, wie schreibt die mich an aus dem Text, den ich schreiben will?
Also auf jeden Fall, ich meine, das, was Sie gerade sagten, also im Sinne von Kolleginnen und Kollegen, diese Ansage macht die Sache ja nicht leichter, sondern die macht die Sache schwieriger. Es heißt nämlich, wir müssen alle uns gemeinsam anstrengen und Sie können nicht von mir erwarten, dass ich eine einfache Antwort auf Ihre Fragen habe. Also die Lasten werden sozusagen auch umverteilt. Aber ich war natürlich jedes Mal sehr genau vorbereitet. Also ich habe Texte mitgebracht, ich habe Schreibaufgaben gestellt, anhand derer man Dinge probieren konnte, Perspektiven, und habe auch auf literarische Vorlagen zurückgegriffen. Und wir haben auch natürlich die eingereichten Texte besprochen, die sie eingereicht haben, aber haben eine Zweiteilung gemacht. Wir hatten immer Blogseminare und ich habe gesagt, einen Tag widmen wir den Schreibaufgaben in der Gruppe. Und dann gibt's Schreibzeit, halbe Stunde, dann werden die Dinge in die Gruppe getragen und diskutiert und den anderen Tag haben wir dann an den schon vorhandenen Texten gesessen und da haben wir alle diese Fragen besprochen. Ich hatte so ein Sheet, ich habe gesagt, das ist jetzt Fibel, aber das sind so die Grundmuster, ne? Was ist die Perspektive, was ist der Plot eigentlich, wie, was, wo, es sind ja eigentlich Grundfragen. Und es hat sich herausgestellt, wie schwierig das zum Teil auch für die war zu beschreiben. Und das ist dann so, bei allem Vergnügen habe ich gesagt, ich hätte gerne mehr Präzision in der Beschreibung ihrer Eindrücke. Es war so, die haben das toll gemacht, sie haben sehr genau die Texte der anderen gelesen. Aber es herrscht ja heute doch so eine Stimmung, die... was ja an sich gut ist, die von großem Wohlwollen getragen ist. Und dieses Wohlwollen kann auch in eine emotional verdeckte Ungenauigkeit. Also es ging immer so, also Judith, erstmal vorweg, dein Text hat mich total berührt. Und deiner auch, Klaus. Ich finde es sehr schön, dass diese Figur so viel durchlebt. So, und dann, ne, und so, und wenn das, und dann habe ich irgendwann gesagt, das ist danke für diese Auskünfte oder Kommentare, besser gesagt. Aber es würde mich freuen, wenn Sie versuchen würden, präziser zu beschreiben, wie zum Beispiel ein Effekt der Berührtheit oder der Rührung überhaupt hergestellt wird. Was passiert denn da sprachlich? Und das ist echt schwer.
Das ist schwierig.
Ja. Es fällt mir auch selber schwer, aber ich habe gesagt, nee, also mit diesem... mit diesem Emotionalisierten, das und da merkt man, wenn man dann bohrt und weitermacht und ganz konstruktiv an diesen Texten bleibt, kommt man ans Eingemachte, nämlich man wird sich der Mittel bewusst, die man benutzt. Es ist ja, Schreiben ist ja in erster Linie Arbeit und vor allen Dingen, sicher ist schön, man hat Ideen und Intuitionen und Inspirationen, aber Inspiration ist ja ein Mythos. Inspiration heißt ja nichts anderes als immer aufmerksam sein. Immer irgendwie eigentlich pfadfinderisch, ne? Allzeit bereit.
Immer neugierig?
Neugierig, ja. Offen, ne? Präsent sein. Und das ist, kostet wahnsinnig viel Kraft. Und ich habe dann auch manchmal ganz, ich habe gesagt, so und so auch mein Angebot, überarbeiten Sie die Texte. Ich habe das auch, ich lese die ja auch. Ich lese die gegen, ich kann das kommentieren auf Wunsch. Und dann merkt man, dass das Schwierigste beim Schreiben ja nicht ist, eine Idee haben, anfangen, sondern dranbleiben. Und dann merkt man, irgendwann regiert doch das Gesetz der Faulheit oder Trägheit, würde ich eher sagen. Und dann sagte jemand zum Beispiel, nein, ich will das aber so. Ja, wo ich gesagt habe, okay, wenn Sie das so wollen, ich meine, ich bin ja kein Verleger, ich muss es ja nicht kaufen. Aber es ist ein hochkompliziertes Metier, finde ich, und Schreiben zu unterrichten, ich mache es gerne, wenn ich es nicht regelmäßig machen muss, weil ich finde, es ist eine unglaubliche Verantwortung damit verbunden. Man fängt da an, Leuten irgendwas zu erzählen oder als gesetzt zu sehen. Es ist immer eine Gratwanderung.
Und Sie selbst haben in einem Interview mal beschrieben, auch diesen körperlichen Akt sozusagen, also dass es eben auch etwas Körperliches ist, dieses Aufschreiben mit den Händen sozusagen, dass es quasi vom Kopf durch den Körper fließt. Das fand ich ganz schön, also dass das wirklich wichtig ist, dass man sich das eben nicht so ausdenkt, sondern dass der Prozess des Aufschreibens und Weiterentwickels wichtig ist bei dem ganzen Spiel.
Ja, ich habe immer gedacht, was würde passieren, wenn ich mir wirklich mal, wenn ich meine Hände verliere oder die breche. Und dann sagen die Leute immer, wieso, du quatschst doch wie gedruckt, du kannst das doch ins Diktiergerät. Und ich sage, das ist eben was anderes. Ja. Ich habe ja viele Interviews auch verschriftlicht und autorisiert, wo ich dachte, um Gottes Willen, das kann man nicht lesen. Das kann man hören, aber man kann, ein geschriebener Text ist wirklich ist was anderes. Ne? Mhm. Und diese Arbeit und das immer wieder durch, das ist für mich was wirklich Sportliches. Mhm. Und da merke ich, dass... Aber auch da war dann klar, dass ohne dass ich jetzt groß hätte kritisieren müssen beim Lesen, dann haben viele schon gesagt, also nee, das möchte ich erst nochmal überarbeiten. Das habe ich im Gespräch gemerkt. Oder ein Punkt, das Einzige, worauf ich wirklich bestanden habe, dass jeder den Text, den sie oder er eingereicht hatten, einmal in der Gruppe laut vorliest. Mhm. Und da waren unterschiedliche Begabungen natürlich. Einige machen auch schon Lesungen, die sind ja sehr ambitioniert. Und vielen oder einigen war das Vorlesen ihres Textes peinlich. Mhm. Und das kenne ich von mir. Man liest den Text laut und denkt plötzlich, Gott, was habe ich da denn geschrieben? Das klingt ja furchtbar.
Bei Judiths Lesung wird das immer Hochdeutsch eingesprochen für das Publikum hier in Berlin.
Also, wie in der Oper.
Mit so. Ja, genau, mit Untertiteln. Und so.
Also ja. Das ist... Ich finde das total irre, egal ob es mundartlich, nein, aber dieses, die Bewusstmachung, ne, ja. Sich selber seinen Text hörbar zu machen, auch genau. Vor anderen.
Und warum ist das so wichtig?
Weil ich glaube, weil es eine, weil es aus dem intimen Raum, ich und mein Text im stillen Verkehr miteinander, ja. Es ist ein Schutzraum. Also wenn ich auch sage, lest euch das mal durch und man sitzt da und kaut aufgeregt an den Nägeln, aber vor allen Dingen, man muss diesen Text ja vertreten. Man vertritt ihn, indem man ihm eine Stimme gibt. Und außerdem glaube ich, dass man Fehlerquellen sehr gut beim Zuhören oder sich Vorlesen entdecken kann. Ich schaffe das zeitlich nicht, aber wenn ich einen kürzeren Text schreibe, mache ich das manchmal, dass ich mir den sogar auf dem Computer lese und dann... anhöre und dann denke, so dolle ist das irgendwie nicht. Und also Schreiben ist ja gar nicht so eine stille Sache, wie man immer so denkt und ist auch körperlich. Ne? Also sich überhaupt, also ist ja eine Frage, da zu sitzen, zu atmen und man merkt, wie, auch das kommt dazu, wie intim Schreiben ist, wie schambehaftet Schreiben ist. Und wir gehen ja mit einer Lässigkeit, angeblich hauen wir alles Mögliche raus, aber wenn es wirklich an die eigene Textproduktion geht, ist meine Erfahrung, und deshalb bin ich schüchtern in der Lehrtätigkeit, dass man einen ganz, ganz sensiblen Raum betritt und unglaublich viel falsch machen kann da. Und es ist irgendwie so süß, ja, alle wollen berühmt werden und Schriftsteller werden und so und mit diesen Texten. Und da sind auch so viele Sehnsüchte damit verbunden. Und ich meine, es ist doch, das wissen Sie nun genauso gut wie ich, es ist wirklich ein so harter Beruf. Diese Realität ist so hart und diese Verlage
und
die ökonomische Situation und die Erniedrigungen, die man durchläuft in irgendwelchen öffentlichen Situationen.
Das, ja, aber es ist eben auch harte Arbeit. Also man muss es überarbeiten und darf sich nicht immer so viel darauf einbilden, was man gerade geschrieben hat, sondern muss sich immer wieder sagen, Mensch, ja, aber das kann man da noch optimieren, da noch verbessern und so. Also
wie viel macht das aus bei Ihren Texten, das Schreiben und dann nochmal das Verbessern?
Also sehr viel.
In der Relation 20-80 verbessern oder?
Schwer zu sagen, weil ich ja immer wieder, also ich bin ja so eine Überschreiberin, ja, also ich drucke Texte nie aus, ja, und korrigiere die dann im Manuskript, sondern ich mache alles am Computer. Und eigentlich ist es so, dass mein Lektor ist eigentlich derjenige, der den Text als erster ausdruckt. Ich liefere das Manuskript eigentlich auf den Computer ab, und weil mir das so dieses Gefühl gibt, also ich will mich, glaube ich, manchmal auch nicht so recht konfrontieren. Und solange ich da diese Fließtextrolle habe, denke ich irgendwie, aber bei kurzen Texten geht das, fange ich immer wieder von vorne an und überschreibe den Text so oft, bis ich denke, er stimmt. Deshalb gibt es von mir auch keine Manuskripte, in die handschriftlich reinkorrigiert ist. Also wo man sagen kann, aha, erste Fassung, zweite, dritte. Ich schmeiße die alten Fassungen dann auch meistens weg, oder also lösche sie. Und bei den Romanen hat sich diese Überschreibtechnik natürlich als absolut nicht mehr praktikabel erwiesen. Ich kann nicht immer wieder von vorne. Aber das kann dann sein, dass ich irgendwie so ein Kapitel, die Nibelungenkapitel sind recht kurz, dass ich das da 50 Mal überschreibe. Das ist furchtbar. Es wird nämlich ehrlich gesagt auch nicht unbedingt besser. Also wenn ich dann mal gucke und was aufhebe, dann denke ich, ja, jetzt habe ich das so verdichtet, das ist ja eh meine Macke, und dann denke ich, ja, ein bisschen Frischluft würde nicht schaden. Deshalb träume ich davon, mal ein Buch in einer anderen Sprache zu schreiben, die ich nicht so gut kann wie Deutsch, weil ich glaube, ich wäre da lockerer.
Also was wäre das für eine Sprache?
Ach, naja, Englisch vielleicht oder vielleicht eine Sprache, die ich gar nicht kann, aber schön finde. Französisch kann ich nur bruchstückhaft. Also darf man gar nicht laut sagen, ja, weil ja die Sprache, das wird ja alles so hochgehalten. Aber so diese Vorstellung mit ganz begrenzten Mitteln, vielleicht auch, weil ich 10 Jahre Deutsch als Fremdsprache unterrichtet habe und finde, wenn man eine Sprache lernt, kommen zum Teil wirklich tolle Sachen zustande. Ich habe es ja, die Fehler meiner Schüler waren ja das Beste. Also eine Geschichte, die mussten viel immer schreiben, und eine Geschichte, die mit so einem Satz endet wie, sie lebten noch lange und führten ein sauses und brauses Leben.
Ja, so schön.
Also wo ich dann irgendwie denke, das kann ich ja gar nicht erfinden. Das macht mich dann so glücklich, wie sich diese Dinge verselbstständigen, und ich habe gedacht, das muss man jetzt nur oft genug benutzen mit dem Sausen und Brausen leben, dann wird das auch in die deutsche Sprache eingestellt.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort eigentlich. Ja.
Das war ein schöner Podcast mit Sause und Brause.
Genau, das ist ein schöner Romantitel eigentlich.
Ja, das Gespräch mit Felicitas Hoppe war toll, und ich finde, Klaus ist ja auch so gegangen, sie spricht auch so, wie sie schreibt. Sie spricht sehr fokussiert. Du könntest fast mitschreiben, hat tolle Worte. Also ich fand sie eine ganz beeindruckende Autorin, eine beeindruckende Frau, eine wahnsinnige Lebhaftigkeit hat sie ausgestrahlt. Also es ist mir echt zu Herzen gegangen.
Ja, und eben auch so im Gespräch auch lustig. Also das muss man ihr wirklich lassen. Ich bin gespannt auf die nächsten Bücher. Und ja, bin auch ein bisschen neidisch, weil ich glaube, das kann man nicht nachmachen irgendwie.
Ich finde, nee, sie ist wirklich einzigartig, glaube ich, in der Autorenlandschaft, Autorinnen- und Autorenlandschaft.
Genau. Naja, auf jeden Fall war es beeindruckend. Ja, wir freuen uns wie immer über tolle Sternebewertungen auf den verschiedenen Podcast-Plattformen.
Und danken unserer Katharin Branker-Prillitsch für alles, was sie dazu noch, wie sie diese Folge schöner macht.
Genau. Bis bald.